Willkommen bei 1000 gute Gründer. Mein Name ist Oliver Zenglein, ich bin Gründer der Boutique Agency, einer Performance-Marketing-Agentur aus München. Ich lade GründerInnen ein und versuche herauszufinden, was die Menschen hinter den Unternehmen bewegt und was wir von ihnen lernen können. Mein heutiger Gast ist Sebastian Schwieker. Sebastian ist Gründer der Plattform Effektiv Spenden. Effektiv Spenden empfiehlt dir die weltweit wirksamsten Hilfsorganisationen auf Basis wissenschaftlicher Studien und Analysen von unabhängigen Experten. So kannst du mit deiner Spende bis zu 100-mal mehr bewirken. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch und hoffe, dass euch der Inhalt so sehr bewegt und aufrüttelt, wie es bei mir der Fall war. Sebastian, wie viel Hallo. Sollte man spenden? Hallo.
Hallo, das geht ja gleich gut los. Ja, hallo erstmal. Genau, wenn du mich fragst, also genau, Geschäftsführer und Gründer von Effektiv Spenden, natürlich sehr viel. Hängt natürlich extrem von der eigenen Situation ab, sozusagen. Also es gibt da keine wirklich goldene für alle unverbindliche Regel. Kriegen aber die Frage in der Tat relativ oft gestellt. Für mich fast erstaunlicherweise, weil ich dachte, das ist eher eine persönliche Entscheidung. Und unsere Antwort besteht dann meistens darin, oder meine Antwort, sagen, verschiedene Arten der Inspiration zu geben, was man machen kann. Ja. Sagen so eine, also ich komme eigentlich aus der Entwicklungszusammenarbeit, also bin Volkswirt von der Ausbildung und habe dann auch erst mal in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Und da so ein Ziel, das sich Deutschland selber gesetzt hat vor 50 Jahren und de facto leider nie eingehalten hat, nämlich 0,7% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr in die Entwicklungszusammenarbeit zu stecken. Ja, und wie angedeutet, Deutschland ist da ja seitdem jedes Jahr dran gescheitert an diesem selbstgesteckten Ziel. Aber das muss ja nicht für einen persönlich gelten, sozusagen. Also das wäre zum Beispiel eine Idee irgendwie, wenn es der Staat nicht macht, dann muss man es halt selber machen und sozusagen 0,7% seines Einkommens zu geben. Was mehr ist als die durchschnittlichen deutschen Spenden, also das ist eher so bei 0,3%, wenn ich da recht informiert bin. Genau, also wäre man schon überdurchschnittlich großzügig. Trotzdem würde ich sagen, gerade wenn man vielleicht mittelmäßig oder sogar sehr gut verdient, mäßig ambitioniertes Ziel. Gerade weil man wirklich viele tolle Sachen machen kann, da gehen wir sicherlich später noch drauf ein, wenn man sehr bewusst die Spendengelder einsetzt. Ein anderer Gedanke, der immer mal wieder kommt, ist sich sozusagen an der Kirchensteuer zu orientieren. Also viele Leute sind ja inzwischen aus der Kirche ausgetreten, aber ich denke in der Regel wegen einer Glaubenskrise vielleicht oder Zweifel an der Institution Kirche, nicht weil sie einfach nur Geld sparen wollen. Und die Kirchensteuer orientiert sich an der Einkommenssteuer, das heißt, die ist sehr unterschiedlich, aber liegt mal so ganz grob zwischen 1-4% des Einkommens, also schon mal ein ganzes Stück mehr.
Okay.
Also 4% jetzt für sehr, sehr hohe Einkommen. Warum nicht das so machen? Also gerade wenn man vielleicht aus der Kirche ausgetreten ist, das Geld dann an andere sehr wirksame Organisationen spenden und damit die Welt ein Stück besser machen. Und wer noch einen Schritt weiter gehen will und sich dann in gewisser Weise auch wieder an der Kirche orientieren will, und da haben wir in der Tat auch einige Menschen, die das genauso handhaben, ist sozusagen sich den Zehnt zu spenden, also 10% seines Einkommens. Ja. Und das ist natürlich also für viele Leute, die sozusagen jetzt nicht aus meiner Bubble sind, das ist erstmal Crazy Talk. Nicht für alle, also wie gesagt, es gibt ja gerade aus sehr religiösen Kreisen Menschen, die das auch schon lange machen. Oft gar nicht so groß drüber reden. Und das ist natürlich eine Summe, die also einerseits wirklich signifikant ist, also das ist sozusagen dann auch wirklich muss dann fast Teil der Persönlichkeit werden. Also mir ist es wichtig, mich sehr intensiv zu engagieren, mich sehr intensiv für eine bessere Welt einzusetzen und da auch irgendwie signifikanten Beitrag zu leisten. Ja. Würde dennoch sagen, dass es für die meisten Menschen natürlich nicht alle möglich ist. Also wenn man von 0-10% geht, das ist natürlich erstmal ein riesiger Sprung. Aber man kann sich, wie gesagt, auch da natürlich individuell sehr unterschiedlich, ja, mal ein bisschen überlegen, wann habe ich das letzte Mal von 10% oder mit 10% weniger gelebt. Ja, also gut, einige vielleicht noch nie, aber viele Leute, die vielleicht gerade am Anfang ihrer Karriere sind, das Einkommen steigt in den ersten Jahren, ja bei nicht allen, aber bei vielen Menschen ja durchaus signifikant. Oder gerade wenn man am Sprung ist von der Ausbildung oder vom Studium in den Beruf, das ist ja bei vielen so, dass sich auf einmal das verfügbare Einkommen verdoppelt, verdreifacht oder auf jeden Fall deutlich, deutlich wächst. Oder man wird befördert, man kriegt einen Bonus, irgendwie kommt man sozusagen, gibt es ein Ereignis, das dazu führt, dass man auf einmal signifikant mehr Geld hat. Und das zu verbinden, vielleicht auch mit der Sache, sich noch großzügiger für andere auch zu engagieren, ist dann deutlich weniger schmerzhaft, weil man, wenn so ein Sprung stattfindet, dann oft trotzdem noch mehr hat als vorher. So, Okay. Ja, aber wie gesagt, ein ambitioniertes Ziel, also ich erwarte jetzt nicht von allen, die hier zuhören, dass sie sagen, ja, nee, macht Sinn, ab sofort werde ich 10% ausgeben, aber so als, weiß ich was, so Leitstern, als Ziel, das auszurufen, fände ich es ganz spannend und dann kann man gucken, ob es sich irgendwie anbietet, sich dem zu nähern. Ja.
Super, jetzt haben wir schon mal eine Range, ne? wo man sich bewegen könnte.
Genau, also mehr geht immer, ja, es gibt ja auch das Giving Pledge von Bill Gates, das sich also jetzt offensichtlich an Superreiche wendet, wo es ja darum geht, im Laufe seines Lebens mindestens 50% des Vermögens zu spenden, eventuell auch erst mit dem Ableben, also im Rahmen seines Testaments. Genau, das ist jetzt auf jährlicher Basis für die allerwenigsten möglich, aber durchaus für einige, beziehungsweise kann es ja wirklich ein Ziel sein, das im Rahmen seines Lebens zu machen oder wirklich mit dem Ableben zu verbinden, je nachdem auch, wie es bei den eigenen Kindern aussieht oder sowas, brauchen die jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Geld, stehen selber auf eigenen Beinen und dann kann man auch das damit verbinden, zu sagen, hey, dann sollen andere, die nicht so viel Glück hatten, irgendwie an meinem Erfolg im Leben, auch meinem beruflichen oder finanziellen Erfolg teilhaben. Und ich brauche es dann ja offensichtlich nicht mehr. Also.
Ja, ist interessant. Also wenn ich denn weiß, wann ich genug habe, das ist dann oft die zweite Frage. Ne? Also gehe ich, wenn ich jetzt eine Klasse höher bin vom Einkommen, dann habe ich vielleicht auch Peers, die sich da auch wieder bewegen und die wieder anders ticken und so schaukelt sich das ja hoch. Ne? So funktioniert auch ein bisschen unser System. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich weiß, wann ich genug habe und ich stürze mich nicht in den nächsten Kredit oder leiste mir das dritte Auto, den Privatjet, keine Ahnung. Also wo ist für mich die Grenze? Kannst du empfehlen, das zu definieren irgendwie?
Also auch offensichtlich wieder individuell, aber es gibt ja, ich glaube, den Begriff der so der Lifestyle-Inflation, also so das, oder ja. Haben wir wahrscheinlich alle auch, also bei einem selber oder sonst irgendwie zumindest im Freundeskreis erlebt, dass mit wachsendem Einkommen wachsen die Ansprüche. Und ich glaube jetzt fast unabhängig vom Spenden tut man sich tendenziell einen Gefallen, also wenn man nicht wirklich sozusagen ganz also von der Hand in den Mund lebt quasi, zu versuchen, wenn das Einkommen steigt, nicht sofort mit den Ausgaben nachzuziehen. Sowas. Auch einfach, um flexibel zu bleiben. Also vielleicht verändert sich auch im Shop mal wieder was oder es gibt eine spannende Möglichkeit, den Beruf zu wechseln, der mit finanziellen Einbußen vorhanden ist oder sowas und dass einem das nicht unmöglich ist, weil man weiß, man braucht halt diese Summe X. Ja. Also habe ich ganz konkret erlebt, als ich meinen ersten Job hatte, damals in der KfW Entwicklungsbank, also staatliche Entwicklungszusammenarbeit, aber verhältnismäßig, immer noch eine Bank, also Staatsbank, aber verhältnismäßig gut bezahlt und gerade aus dem Studium kommt, bin ich dann so ein Trainee-Programm bekommen und für eigentlich fast alle war es halt ein finanziell großer Sprung, weil im Studium hat man einfach wenig Geld in der Regel. Und erinnere mich noch, dass ich da also auch meine Ausgaben erhöht habe, gar keine Frage, aber relativ moderat, also bin da weiterhin mit der Mitfahrzentrale irgendwie nach Hause gefahren oder sowas, und hatte da die Diskussion nach ein paar Monaten mit Kollegen, die halt wie ich angefangen haben und meinten, ja verdammt, hoffentlich ist das Trainee-Programm bald vorbei, hoffentlich werde ich dann übernommen, weil das Konto ist ja schon immer wieder leer am Ende des Monats und ich denke, ich spare gerade 500 Euro im Monat irgendwie, so viel wie nie, was macht ihr denn irgendwie oder sowas so, ja. Und habe dann in der Tat, also es kam mir insofern zugute, weil ich danach in den NGO-Sektor gegangen bin, der nicht dafür bekannt ist, jetzt die exorbitanten Gehälter zu bezahlen. Und das machen konnte, ohne dass ich meinen Lebensstil verändern musste, weil ich halt vorher leicht unter meinen Möglichkeiten gelebt habe und dann auch wieder sozusagen da rein konnte. Sowas. Also das ist ganz persönliche Erfahrung, kann ich sehr empfehlen. Und wenn man das dann noch verbindet, damit vielleicht möglichst großzügig einen Teil abzugeben an Menschen oder auch Tiere, die nicht so viel Glück hatten oder was für den Klimaschutz zu tun, dann umso besser. Oder sagen wir, wären alle besser dran, glaube ich, wenn man sich tendenziell in diese Richtung hingehend orientieren würde.
Genau, darüber sprechen wir heute. Und gut, wenn wir jetzt wissen, wie man sich dem Thema annähern kann, wie viel man spendet, ist die zweite Frage, wohin? Jetzt würde ich mich mal mit zwei Seiten annähern. Die eine kommt so von der Seite, angenommen, ich substituiere mal ein Netflix-Abo mit 15 Euro im Monat. Was kann man damit bewirken? Und das ist die erste. Und dann die zweite Frage wäre, jetzt mal angenommen, sagen wir mal, Elon Musk schläft nicht gut und bekommt schlechtes Gewissen und sagt, ich habe davon Sebastian und effektiv Spenden gehört und jetzt rufe ich den mal an und sage, ich habe 1 Milliarde, die würde ich jetzt gern wohltätig spenden. Wie würdest du die aufteilen? Also vielleicht kannst du die beiden Seiten mal beurteilen.
Ja, klar, ich will es suchen. Ich glaube, wenn mich Elon Musk anrufen würde, würde ich aktuell wahrscheinlich andere Themen in den Vordergrund schieben, aber okay. berate ihn auch gern zum Spenden, wenn er denn da Interesse hat. Der eine oder andere Dollar scheint ja vorhanden zu sein. Genau, also insgesamt ist das Thema, also das eine ist natürlich, wie viel man spenden soll, aber das, was auch bei unserer Organisation, also effektiv spenden, dem Namen nach schon fast mehr im Vordergrund steht, wohin oder wie sinnvoll ich es denn einsetzen kann und sowas, weil da, glaube ich, auch wahnsinnig viel Potenzial liegt und man, ja genau, vielleicht minimal mehr Zeit, indem man sich informiert, investieren muss, aber praktisch kein, nicht mehr Geld und trotzdem ein Vielfaches bewirken kann. Also nicht nur ein bisschen mehr, sondern sehr, sehr viel mehr. Ja? Und jetzt, um die konkreten Summen zu nennen, also das sagtest, 15 Euro, und es ist ja so, hat ja jeder gesehen auf irgendwelchen Plakaten oder wenn er angesprochen wird, was zu spenden oder sowas, dass da viele Hilfsorganisationen mit sehr konkreten Beispielen kommen. Also mit 15 Euro, weiß ich, finanziere ich die Ziege oder das Schulbuch oder weiß nicht, irgendwie, oder es ist sehr, sehr konkrete Sachen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil diese sehr beispielhaften Sachen dann doch einen Zusammenhang suggerieren, der so nicht da ist, irgendwie sowas. Ja, es mag sein, dass die Ziege vielleicht nur 15 Euro kostet, wahrscheinlich mehr, ich weiß jetzt nicht, was eine Ziege wo kostet, aber sagen, es ist ja nicht, es hängt ja an der Organisation viel mehr dran, irgendwie sowas. Also allein, wie finde ich denn Menschen, die bedürftig sind oder sowas? So, ja, ich kann ja nicht einfach wahllos jemandem eine Ziege geben, sondern denke, also sagen, wenn ich begrenzte Mittel habe, dann will ich die Leuten geben, die besonders schwer dran sind. Allein das zu machen, ausfindig zu machen, ist ja schon ein gewisser Aufwand und so weiter. Und dann ist ja im Endeffekt auch die Frage, eigentlich, mir geht es ja nicht darum, Ziegen und das Volk zu bringen oder irgendwelche bestimmten Sachen, sondern ich möchte ja irgendwie das Leben von Menschen verbessern in dem Fall jetzt. Ja, also ich möchte, dass die Leute nicht, dass sie das immer satt werden oder weniger krank werden oder vielleicht mehr Bildung erfahren, dass sie dann genau später oder sich selber aus der Armut befreien können oder nicht in die extreme Armut abrutschen. Insofern, genau, ist das halt sozusagen ein greifbarer Mittel zum Zweck, aber eigentlich geht es ja darum, das Leben der Leute zu verbessern. Und da gibt es, da würden ja jedem von uns irgendwie 1000 Sachen einfallen, also indem ich wirklich banal so einen Sack Reis hinstelle oder irgendwie eine Fortbildung mache oder ein Schulgebäude baue oder ein Schulbuch verteile oder die Regierung berate oder was auch immer. Also, ja, und das ist, also habe ich schon in meiner Zeit während der, also als ich selber in der Entwicklungszusammenarbeit bin, mitbekommen, beziehungsweise schon teilweise während des Studiums. Und ist ja auch sozusagen intuitiv mehr oder minder klar, denke ich, das ist nicht alles gleich wirksam. So. Also die sind so unterschiedlich, die Dinge oder so. Oder man möchte, weiß ich was, AIDS bekämpfen. Da kann ich Kondome verteilen, irgendwie Aufklärungskampagnen fahren. Ich kann aber auch Enthaltsamkeit predigen oder sowas. Ja, es gibt bei allen irgendwelche Wirkungsketten, die man sich vorstellen kann oder sowas. Aber unwahrscheinlich, dass mit jedem Euro oder jedem Dollar oder was auch immer ich da investiere, dass ich gleich viel AIDS-Infektionen verhindere. Irgendwie so, ja. Und wahrscheinlich sind die Unterschiede auch nicht nur ein bisschen, sondern teilweise sehr groß, weil einige Dinge eventuell gar nichts bringen und oder sogar Schaden im schlimmsten Fall und andere irgendwie sich als super, super wirksam herausstellen. Ja. Und das so, muss ich fast sagen, unser Standardbeispiel, aber ich finde es einfach sehr gut, deshalb werde ich es jetzt auch hier mir nicht verkneifen können, anzubringen. Basierend auf Forschung, die so in den letzten 15, 20 Jahren aufgekommen ist, da hat sich in der Ökonomie eine Gruppe gebildet, die sogenannten Randomistas, also kommt von randomisierten Studien, wurde inzwischen auch ein Nobelpreis an drei Menschen verteilt. Und die haben angefangen, Sachen zu machen, weil die sich auch unsicher waren, auch gemerkt haben, die können ihrer Intuition nicht trauen, sozusagen, was bringt denn wirklich was? Ja? Und haben dann angefangen, wie man es aus der Medizin kennt, also wir sind ja durch Corona und so weiter alle geschult, also randomisierte, kontrollierte Studien zu machen. Das heißt, sie haben jetzt beispielsweise in einem Dorf im ländlichen Afrika eine Maßnahme umgesetzt, in einem anderen vergleichbaren Dorf eine andere Maßnahme und an einem weiteren quasi nichts gemacht, aber beobachtet, so verändert sich einfach unabhängig von dem, was wir da tun. Was geht's dem Land gerade eh, geht es da eh bergauf oder bergab oder sowas, oder gibt es da Veränderungen, die mit uns gar nichts zu tun haben? Weil das kann natürlich auch sein, irgendwie in einem Dorf, ich mache irgendwas, den Leuten geht es besser, aber vielleicht liegt das gar nicht an mir, sondern war halt eine gute Ernte oder was auch immer in dem Jahr. Genau, da haben sie ganz viele Sachen wurden da inzwischen verglichen, aber eins, das ich besonders spannend finde, da ging es darum, das Ziel, das verfolgt wurde, war, Kinder sollen mehr Zeit in der Schule verbringen, also in sehr armen Regionen des ländlichen Afrikas. Und da hat man verschiedene Maßnahmen getestet. Eine war, man hat kostenlose Schuluniformen verteilt, weil, also ich finde es völlig absurd, aber es ist teilweise noch immer so, dass Schuluniformen verpflichtend sind. Und wenn man wirklich in extremer Armut, also im Sinne von, ich weiß nicht, ich werde nicht jeden Abend, werden meine Kinder satt irgendwie, dann will man sich vielleicht keine Schuluniform leisten, sondern hat andere Prioritäten, verständlicherweise. Dann dachte man, okay, vielleicht schicken die ihre Kinder nicht in die Schule, weil die Schule stand sozusagen, also die Schule war da, vielleicht schicken die Kinder nicht in die Schule, weil die sich diese Uniform nicht leisten können. Also verschenken wir diese Uniform. Sinnvoll soweit erstmal. Eine andere Maßnahme war, dass es so ganz kleine Stipendien gab für insbesondere Mädchen, dass die Familien einen Anreiz hatten, ihre Kinder, also gerade die Mädchen, in die Schule zu schicken. Ja, weil auch da sagen, bleiben gerade die Mädchen oft auf der Strecke. Und man dachte, okay, dann haben die Familien sogar noch einen finanziellen Anreiz und kommen gar nicht sozusagen in Versuchung, die Kinder für die Hausarbeit oder auf dem Feld oder anderweitig einzusetzen, weil sie es nicht rechnet, in Anführungsstrichen so. Also da einen Anreiz zu setzen. Und eine dritte Maßnahme war, Entwurmungstabletten zu verteilen, weil viele Kinder oder insgesamt viele Menschen auf der Welt, also fast noch 1 Milliarde, leiden an parasitären Würmern. Ja, das ist jetzt, da stirbt man in der Regel nicht dran, aber das ist natürlich, macht einen krankheitsanfälliger und, also ja, wer auch immer. Also kann sich jeder vorstellen, parasitäre Würmer eher ungeil. Genau, hat man eine verglichen und im Vergleich zur Kontrollgruppe, auch das ist jetzt auch nicht absoluter Standard, irgendwie haben alle Maßnahmen eine positive Wirkung erzeugt. Also alle Maßnahmen haben dazu geführt, die Kinder verbringen mehr Zeit in der Schule. Schon mal gut, weil auch das kann man nicht immer erwarten. Dann hat man aber angefangen, das ins Verhältnis zu den Kosten zu setzen. Und da waren die Unterschiede dann enorm. Also dass es so zwischen 20 bis über 100-fache Wirkungsunterschiede gab. Also mit der einen Maßnahme konnte man pro Dollar 100-mal mehr Schultage wow. quasi ermöglichen als mit ja. der anderen oder sowas so, ja. Also ja. gigantische Unterschiede. Und also um jetzt das quasi Rätsel aufzulösen, die mit Abstand effektivste Maßnahme waren in der Tat die Entwurmungstabletten. Ja, weil die sehr billig zu verteilen sind, kosten praktisch nichts, so muss man zweimal im Jahr nehmen, haben keine Nebenwirkungen. Das heißt, man kann jetzt nehmen, ob man einen Wurm hat oder nicht. Also muss man da nicht bei groß Voruntersuchungen machen oder sowas so. Und genau, macht einen halt generell krankheitsanfälliger und führt dann dazu, also genau, weil wer krank ist, dem hilft auch die Schule in die Form und das Stipendium nicht, der kann halt nicht zur Schule gehen. Ja. Und das Faszinierende war, diese Studie hat man dann weitergeführt. Also das war Professor Michael Kramer hat das geleitet, der in der Tat dann 2019 auch den Nobelpreis dafür bekommen hat, oder also insgesamt für seine wissenschaftlichen Arbeiten, hat die Kinder und die Kontrollgruppe über Jahrzehnte begleitet, also eine der längst laufenden Studien in dem Bereich, und festgestellt, dass sie dann im Erwachsenenalter auch signifikant, ich glaube 17% mehr verdienen als die Kinder, die diese Tabletten nicht bekommen haben. Also das war nicht nur, man kann auch wieder argumentieren, Schule ist, kann man sagen, ist Selbstzweck, kann man auch sagen, ist Mittel zum Zweck oder sowas, aber wie auch immer man es sieht, die Kinder oder dann Erwachsenen haben nennenswert mehr verdient für ein minimales Investment und natürlich die Chance gehabt, halt sich und ihre Familien halt auch dauerhaft aus der Armut zu befreien oder halt nicht wieder in die extreme Armut abzurutschen. Und da gibt es also das jetzt sozusagen, finde ich, ein besonders oder für mich jedenfalls greifbares, plakatives Beispiel, aber da gibt es relativ viele Sachen. Und auch wenn man sich also in ganz anderen Bereichen Maßnahmen innerhalb Deutschlands anschaut, wo es jetzt ganz andere Zielgruppen und ganz andere Umstände gibt, also es kommt immer wieder vor, dass die Wirkungsunterschiede pro Euro im gemeinnützigen Sektor riesig groß sind. Also viel größer, als man sich es in der Privatwirtschaft vorstellen kann. Ja, da mag das eine ja. Handy, was auch immer, 10% besser oder schlechter oder längere Akkuzeit haben als das andere, aber nicht 50 mal so viel irgendwie sowas. Und beide behaupten sich quasi am Markt. So, ja? Also das ist, ich gehe wahrscheinlich auch noch darauf ein, sozusagen eine der Herausforderungen im gemeinnützigen Sektor, dass da so gewisse Marktmechanismen einfach nicht funktionieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen,
wie würdest du das verteilen, genau?
Generell ist auch ein bisschen die Frage, was sind die Interessen der Menschen? Aber wenn es darum geht, jetzt ich möchte damit Menschen helfen, wir klammern jetzt mal kurz Tiere und Klima und andere Sachen aus, kommen wir auch dazu, dann würde ich persönlich immer so ein bisschen dazu tendieren, wenn man jetzt nicht Menschen, die man direkt kennt, unterstützen kann, das ist natürlich immer noch mal was anderes, sondern irgendwie Menschen, die ich nicht kenne, aber von denen ich annehme, dass sie nicht so viel Glück hatten im Leben. Es gilt generell, sagen wir mal, umso ärmer das Land ist, in dem man hilft, umso mehr kann man bewegen. Ja? Also es gibt in Deutschland offensichtlich eine Menge Herausforderungen und Probleme und viele Menschen, die leiden. In Entwicklungsländern sind die Probleme halt oft noch elementarer und positiv gesprochen auch einfacher zu fixen. Weil parasitäre Würmer beispielsweise sind hier kein großes Thema. Unterernährung ist kein großes Thema. Es ist eher irgendwie Fettleibigkeit, ist wahrscheinlich das in Deutschland das viel größere Thema als Hunger im engeren Sinne oder sowas. Ja. Und da kann man teilweise mit wirklich, also so eine Entwurmungstablette kostet 1 Euro inklusive der Verteilungskosten irgendwie. Das heißt, für 2 Euro kann ich ein Kind, nee, für 50 Cent kostet das. Für 1 Dollar oder 1 Dollar und ein paar Cent kann ich ein Kind ein Jahr vor Würmern schützen. Ja, das heißt, mit 15 Euro hätte ich 15 Kindern ein Jahr lang vor Würmern geschützt und dazu beigetragen, dass auch später deren Einkommen signifikant steigt. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit.
Weil sie dadurch mit höherer Wahrscheinlichkeit in die Schule können.
Genau, das ist, also im Endeffekt weiß man sich, aber das ist, diese Erklärung bietet sich zumindest an, irgendwie sowas. Ja? Also das scheint nicht nur Korrelation, sondern auch Kausalzusammenhang zu sein, sowas, ja. Also bei den Würmern muss man sagen, so dass die Studien sind jetzt ein paar Jahrzehnte alt, es gibt inzwischen ein bisschen weniger Würmer, sagen mag der Effekt niedriger sein oder sowas, aber das als Beispiel. Wir haben jetzt andere Organisationen, die wir auch empfehlen, da geht es um diese Vitamin-A-Supplementierung, also das ist mangelernährte Kleinkinder gerade, können durch, also Vitamin-A-Mangel erhöht auch da wieder die Krankheitsanfälligkeit, erhöht die Möglichkeit auf Nachtblindheit oder sogar wirkliche Blindheit. So kann auch sehr, sehr billig irgendwie verabreicht werden. Das ist ein Vitamin, der gespeichert werden kann vom Körper. Das heißt, irgendwie den muss man jetzt nicht jeden Tag nehmen, sondern kann das irgendwie in relativ großen Abständen irgendwie in hohen Dosen zu sich nehmen. Erhöht da die Chance. Also das gibt da viele Möglichkeiten, gerade Kindern also überhaupt die Chance, dass sie im Kindesalter sterben, das passiert leider auch noch millionenfach irgendwie auf der Welt jedes Jahr, diese Chance zu reduzieren und dann in jedem Fall die Chance auf ein gutes Erwachsenenleben zu erhöhen. Sowas. Weil auch mangelnde Ernährung führt zu allen möglichen Langzeitfolgen von irgendwie geringerer Intelligenz, irgendwie geringer körperlicher Robustheit, sowas. Also das sind alles, ja, also Investitionen wirklich in die Zukunft der Kinder und damit auch der ganzen Region und des Landes. Aber was man konkret, also um es noch konkreter zu machen jetzt wieder, ist, genau, also wir arbeiten mit dem Institut Giffer zusammen, die halt genau, versuchen herauszufinden, im Endeffekt das gleiche Ziel verfolgen wie wir, wo kann ich mit meiner Spende möglichst viel bewirken, gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, also extremer Armut. Auch diese hatten ursprünglich auch viele Organisationen in den USA sich angeschaut, aber dachten, naja, wenn wir uns fokussieren, dann auch auf die Länder und Maßnahmen, wo wir weltweit am meisten tun können, sozusagen. Also jeder Mensch ist uns gleich wichtig und wenn wir ja, zweien helfen können statt einem, dann lass uns das tun. Und versuchen auch verschiedene Organisationen zu vergleichen, was natürlich schwierig ist, weil die Maßnahmen im Detail dann anders sind oder sowas. Entwurmungstabletten, Moskitonetze, Vitamin A-Supplementierung oder Impfkampagnen. Und die Metrik, auf die sie sich sozusagen versuchen zu einigen und das dann zu vergleichen, ist, wie viel muss ich investieren, um das Leben eines Kindes zu retten? Also das vor einem frühzeitigen Tod zu bewahren. Und nach deren sehr, sehr komplexen, aber auch transparent im Internet zu findenden Berechnungen, basierend auf zahlreichen Studien, Vor-Ort-Besuchen, aber auch mit Unsicherheit verbunden, gar keine Frage, sind die Ergebnisse etwa, dass es $5.000 kostet, das Leben eines Kleinkindes zu retten. Ja, also Beispiel, wie man auf diese Zahlen kommt, wie gesagt, eine Maßnahme ist auch Moskitonetze zu verteilen, um Malariaerkrankungen zu verhindern. Da kann man jetzt ganz grob ausrechnen, auch wieder mit ja, Kontrollgruppen und verschiedenen irgendwie Studien. Jetzt in dem einen Dorf verteile ich 1.000 Moskitonetze, in dem anderen nicht. Wie viel im Schnitt, wie viele Malariafälle verhindere ich? Wie viele Malariafälle führen im Schnitt dazu, dass ein Kind stirbt? Und wie viel muss ich sozusagen investieren, dass ich im Erwartungswert, also statistisch gesehen, ein Leben verhindere? So, ja, das ist alles so ein bisschen abstrakt, aber der beste Versuch, den ich kenne, sich sozusagen der Wahrheit in dem Bereich zu nähern, zumindestens. Und deren Ergebnisse, das ist, dass man etwa $5.000 investieren muss.
Das macht was mit einem, sowas zu hören, finde ich. Also, das ist ja jetzt wirklich sehr konkret. Also, dass du sagen kannst, $5.000, die kann ich jetzt hier ausgeben, investieren, XY damit machen, oder die liegen irgendwo rum, oder die werden schlecht investiert. Damit kann ich irgendwo mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Leben eines Kindes retten. Ganz konkret. Über effektiv spenden und dann landet das bei Organisationen, wo möglicherweise, also je nach Fonds, je nach Thema, ne? Wow.
Ja, es ist auch, also ich muss mich da, habe auch Kollege irgendwie manchmal davon, also einerseits ist es natürlich immer noch irgendwie abstrakt und für einige Leute klingt es wahrscheinlich teuer, aber im Gegensatz zu sagen, der 15 Euro für eine Ziege Sachen, sind das halt wirklich Zahlen, die so robust, wie es halt möglich ist, sind. So, also glaube ich schon eine höhere Bestattung mit der Wahrheit haben. Und klar, man kann sich also man muss eine Menge Monate auf Netflix verzichten, um auf $5.000 zu kommen. Aber für ganz viele Leute in nach wie vor wohlhabenden Ländern wie Deutschland ist $5.000 jetzt vielleicht nicht jedes Jahr oder 5.000 Euro, sagen wir mal,
Ja.
nicht jedes Jahr möglich zu spenden, außer man ist sehr großzügig, aber zumindest alle paar Jahre kann man auf die Summe kommen oder sowas. Und dass man nicht auch gerade sozusagen man sich selber manchmal, also wenn größere Ausgaben anstehen, wenn, weiß ich was, Wohnungen renovieren, Küche kaufen, Auto kaufen, einen großen Familienurlaub planen, was auch immer, sowas so, muss ich auch manchmal mich zurückhalten in der Argumentation oder der Abwägung, dann nicht damit zu kommen, also so ein
Ja,
bisschen,
das,
ja.
klar, das, ja.
Und zu denken, sowas, wir könnten jetzt hier auch zwei Leben retten oder halt den neuen Küchenboden haben. Schwer, so, ja. Muss man halt auch wieder ein bisschen aufpassen, vielleicht also sozusagen, dass ich nicht irgendwie in zu viel Schuldbewusstsein reinzurutschen, weil das ist, glaube ich, bringt dann im Endeffekt auch keinem was. Insbesondere, weil es dann einen ja auch irgendwann lähmt oder so. Aber
Ja.
genau, da kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen mit zum Thema vom Anfang, wie viel soll ich spenden oder sowas. Also da empfehle ich oder wünsche ich mir einfach, dass da jeder sich großzügige, ehrgeizige Ziele setzt, aber dann halt auch, um, weiß ich nicht, vielleicht also wirklich darauf dabei bleiben zu können und zu wollen, irgendeine Grenze setzt und sagt, okay, aber jetzt kaufe ich mir auch ein Eis und verzichte nicht auf alles oder fahre in den Urlaub oder renoviere die Küche
Ja,
oder was auch immer halt so,
ganz
ja.
klar. Also Spenden ist ja auch eine kollektive Sache. Das sollte ja nie eine Belastung für jemanden sein. Ich spende hier nichts oder zu wenig oder wie du sagst, dass es so eine Schwere bekommt oder dass man so als stiller Vorwurf rumläuft, weil man das Thema so repräsentiert, ne?
Ja.
Aber gleichzeitig, wenn ein ganzes Dorf 15 Euro im Monat spendet, dann bewirkt halt das total viel, ne?
Ach
Oder
ja, also
wenn
wir sind. Also
alle, die nie ins Fitnessstudio gehen, das halt kündigen und dafür den Betrag halt euch überweisen, dann bewirkt das was, ne?
Ja, absolut. Und man, also positiv gesprochen, man kann das ja schon auch als Chance sehen. Oder so. Ich will gar nicht verneinen, dass es natürlich in gewisser Weise abstrakt ist oder sowas. Aber wenn ich jetzt wirklich konkret einem Kind das Leben retten würde, ich weiß, ich reiße es vom Auto weg, sonst wäre es überfahren worden oder irgend sowas, ja, dann würde ich ja bis zum Ende meiner Tage nicht aufhören, davon zu erzählen, mir auf die Schulter klopfen und mir vorkommen wie Superman. Oder wie auch immer, wäre auf jeden Fall ein prägendes Ereignis in meinem Leben, auf das ich zu Recht stolz wäre und wo, wenn ich mir selber dann zumindest andere Leute mir auf die Schulter klopfen würden und sagen, coole Sache. So, ja, ja, und ein lebensveränderndes Ereignis für das Kind offensichtlich, aber auch für mich. Und dass die Möglichkeit besteht für fast alle von uns und für viele sogar mehrfach im Leben. Ja. Und why not? Also so im
ja, Kleinen. Ja, ich kann ja damit was substituieren, was mir selbst vielleicht gut tut und so Rauchen aufhören, oder? Also theoretisch, ne?
Ja, genau. Okay. Oder also was geben die Leute genau für Sachen aus? Also Fitnessstudio würde ich jetzt gar nicht empfehlen, das zu kürzen, also außer man geht nicht hin oder so.
Außer man geht nicht hin. Ja.
Mit dem Rauchen aufhören oder halt irgendwie mal ein Bier oder eine Maß weniger trinken irgendwie so. Ja, auch da kann kommt schnell eine Menge so zusammen und da kann man sich was Gutes tun und der Welt. Ja.
Eine Masse auf dem Oktoberfest ist ein Monat Netflix, ist 15 Entwurmungstabletten. Also das ist die Gleichung. Okay.
Ja. Ich war lange nicht auf dem Oktoberfest, aber in meiner Erinnerung, bei den meisten Leuten bleibt es halt auch nicht bei einer Maß. Ja. Insofern.
Ja, das passiert. Okay, vielen Dank erstmal dafür. Aber jetzt habt ihr ja verschiedene Fonds. Das heißt, ich kann ja investieren in verschiedene, also man kann sich dem Thema vielleicht über die SDGs nähern oder ihr habt einen Fonds, ich glaube, Hunger bekämpfen, Klimakrise bekämpfen, Demokratie verteidigen. Da hängt es dann danach, was mir persönlich wahrscheinlich ein Anliegen gerade ist, was mich beschäftigt, oder? In was man dann investiert oder? Oder was hat denn vielleicht auch langfristig einen guten Wirkungsgrad? Oder kann man das überhaupt vergleichen?
Also vielleicht erstmal, also genau, bei uns, also wir widmen uns verschiedenen Themen, die wir jetzt auch nicht willkürlich ausgewählt haben, immer Themen, wo wir denken, dass da können wir sehr, sehr viel bewirken, sehr, sehr viel Leid vermeiden im Zweifelsfall. Weil auch das ist nicht alles gleich, sozusagen. Ja, ich kann jetzt eine Galerie in Berlin unterstützen, eine Kunstgalerie, und das schafft sicherlich Glück für verschiedene Leute. Trotzdem, wenn man jetzt so ganz streng geht, wie viel Glück schaffe ich damit wirklich, wird es schwer mithalten zu können, indem ich halt wirklich viele Leben für das gleiche Geld rette in Afrika. Also ich freue mich über Leute, die Kunst unterstützen, aber wir haben uns dem Thema nicht gewidmet, weil sozusagen wir von so einer anderen Denke herkommen und eine andere Zielgruppe haben. Ich sehe das auch gar nicht so sehr als Konkurrenz. Also Leute sollen Kunst und Kultur genießen oder sowas, aber es darum geht, irgendwie Leid zu vermeiden, gibt es wahrscheinlich Ansätze, die pro Euro einfach mehr rausholen und sowas. Und da haben wir verschiedene Bereiche. Du hast es schon genannt, also insbesondere und der mit Abstand größte ist halt die extreme Armut, also Armut in sehr, sehr armen Ländern weltweit, wo es halt wirklich darum geht, satt zu werden. Wir haben den Bereich Tierschutz und da auch innerhalb des Bereiches ein Fokus auf die Massentierhaltung, weil einfach der überragende Anteil des menschgemachten Tierleids findet halt nicht in Tierheimen statt, sondern in der Massentierhaltung und alles, was darauf einzahlt, da die Haltungsbedingungen zu verbessern oder dafür zu sorgen, dass insgesamt die Nachfrage nach Fleisch oder Tierprodukten aus der Massentierhaltung sinkt, glauben wir, es kann sehr, sehr viel Leid vermeiden. Also es gibt allein, also wenn man nur sich auf die Landtiere beschränkt, die Fische ausklammert, die auch leiden können nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sind es 70 Milliarden Landtiere, die durch die Tierfabriken gejagt werden jedes Jahr. 70 Milliarden, das ist schon weltweit, also ist es eine enorme Summe. Und also Deutschland ist da jetzt pro Kopf auch relativ vorne mit dabei. So, ja. Genau, anderes Thema, also Klimaschutz, Klimakrise, auch ein offensichtlich ungelöstes Thema, jetzt auch aufgrund der aktuellen politischen Veränderungen nicht weniger herausfordernd, sicherlich. Und dann noch weitere Themen, aber das sind sozusagen unsere größten aktuell. Und da haben wir wiederum Spendenfonds, das ist angedeutet, das sagt jetzt vielen Leuten auch nichts, das ist, glaube ich, kein Konzept, das sozusagen schon den Mainstream erreicht hat. Also einerseits kann man bei uns an einzelne Organisationen spenden, die von irgendwelchen Charity-Evaluatoren, also von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen untersucht wurden und auch im Vergleich zu anderen Organisationen als besonders und als herausragend wirksam empfohlen wurden. Und nebenbei der Grund, über uns zu spenden, ist oft, dass diese Organisationen, weil wir international suchen, also uns nicht auf Deutschland beschränken, sondern wirklich, was sind die weltweiten Testsieger quasi. Wenn man über uns spendet, dann kann man das in Deutschland von der Steuer absetzen. Für jemanden, dem das ja, inspiriert, noch großzügiger zu sein, weil der Vaterstaat das ihn übernimmt. So, macht es Sinn, das über uns zu machen? Für wen das irrelevant ist, der kann natürlich an diese Organisation direkt spenden. Wir behalten nichts ein von der Spende, also wir haben nichts davon, wenn man das über uns macht, sozusagen. Also fast im Gegenteil. Wir bieten das so quasi als Service an und finanzieren uns wiederum selber von Spenden, die wir getrennt davon einsammeln. Genau, und innerhalb dieser Bereiche empfehlen ja einzelne Organisationen, aber einige Leute, die sagen generell, denken, ja, das ist sinnvoll, ich will gerne irgendwo hinspenden, wo ich mir besonders sicher bin, also dass es nicht nur ankommt, sondern auch wirklich was bewirkt. So, der ganze Ansatz klingt seriös, finde ich gut. Aber dann denken, okay, jetzt habe ich hier diese vier Organisationen, die einen verteilen die Moskitonetze, die anderen die Wurmtabletten, die anderen Vitamin A. Mich da jetzt zu entscheiden, fühle ich mich nicht kompetent genug oder unsicher, und wer weiß, dann ändert sich da, kommt eine neue Studie raus, wer weiß denn irgendwie so, ich will helfen, aber ich will jetzt hier keinen Nebenjob haben und der Hobby-Researcher werden oder sowas, ja. Und völlig verständlich, und gerade für die Menschen oder auch die halt so Dauerspenden haben und dann aber jetzt nicht jeden Monat da irgendwie die neuesten Paper lesen wollen, bieten wir Spendenfonds an, also vom Namen her inspiriert natürlich von Aktienfonds, und das Prinzip ist auch dann insofern das Gleiche, dass die Entscheidung, wo das Geld hinfließt, von Experten und Expertinnen übernommen wird. Also da setzen wir das ganz konkret alle paar Monate mit den Forschungsinstituten zusammen. Sagen, jetzt haben wir im letzten Quartal oder im letzten Halbjahr 500.000 Euro gesammelt in dem Bereich, und mit dem wollen wir möglichst effektiv die Folgen extremer Armut abmindern. Wer ist denn da aktuell die vielversprechendste Organisation? Das können natürlich oder sind auch oft die Organisationen, die wir sowieso empfehlen, aber auch innerhalb der Verteilung kann es natürlich Unterschiede geben. Also es kann einfach banale Gründe haben, wie die eine Organisation hat gerade von irgendjemandem eine sehr, sehr große Spende erhalten und braucht halt kurzfristig kein Geld oder könnte das kurzfristig gar nicht sinnvoll einsetzen. Oder es gibt eine neue Studienlage, die sagt, der eine Ansatz ist vielleicht sogar noch besser als der andere, dann geben wir es mehr in diese Richtung. Oder es gibt kleine, vielversprechende Initiativen, die man unterstützen will, die aber nur einen begrenzten Geldbetrag brauchen, für die wir jetzt nicht sozusagen mit offenem Ende sammeln wollen, sondern hey, wir testen vielleicht auch mal einen neuen Ansatz hier, begleiten da eine Studie irgendwie, da wollen wir 50.000 Euro investieren, aber wir brauchen auch nicht mehr und auch nicht weniger, sondern genau diesen Betrag, und das kann man dann relativ flexibel aus diesen Fondsgeldern investieren und wahrscheinlich sozusagen, also on the margin, so an der Grenze noch ein Fünkchen mehr Effektivität rausholen, aber vor allem so ein bisschen die Qual der Wahl wegnehmen und die Sicherheit geben, auch dass man auch bei Dauerspenden halt immer sagen, auf das aktuell beste Pferd quasi sitzt und da den größten Impact hat. Okay. Und dann berichten wir natürlich im Nachgang, wohin das Geld geflossen ist. Also man erfährt natürlich trotzdem, was denn damit genau passiert ist.
Okay, wie erfährt man das dann per E-Mail oder bekommt man dann die Information?
Genau, also E-Mail oder auf unserem Blog. Also sieht auch immer noch, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, wenn man da so einen Eindruck haben will, was denn damit passiert ist.
Hast du eine Einschätzung, wie viel größer der Hebel ist, hier eben effektiv zu spenden gegenüber jemandem, der, sagen wir mal, einen Dauerauftrag schon lange hat bei einer großen Organisation? Nehmen wir mal, weiß ich nicht, UNICEF oder Aktion Deutschland hilft oder auch Plan. Ich weiß nicht, wie man die vergleichen kann, aber wie groß ist denn der Unterschied im Wirkungsgrad?
Ja. Also auch eine Frage, die wir oft bekommen, warum empfiehlt ihr denn nicht die großen Organisationen oder was denkt ihr denn über UNICEF oder Plan International? Ja. Sind die denn jetzt schlecht oder was? Und dann, also das ist mir generell, die meisten sind nicht schlecht, allermeisten Organisationen, gehe ich ganz stark von aus, tun was Gutes sozusagen, also eine Spende an die Bekannten oder auch Ärzte ohne Grenzen, also genau, da tut man was Gutes, man hilft der Welt, man macht die Welt besser, also vielen Dank an alle Menschen, die sich da engagieren. Trotzdem sind wir sehr überzeugt, dass man nennenswert mehr rausholen kann aus einer Spende, also rausholen im Sinne von mehr Leuten helfen oder einfach die also noch mehr Gutes tun kann. Eine exakte Zahl können wir allein deshalb nicht nennen, weil es von den ganz, ganz großen Organisationen keine Evaluation gibt. Also das ist sozusagen eine Herausforderung noch, mit der wir sind.
Okay.
Hilfsorganisationen wirklich gut zu evaluieren, ist sehr, sehr aufwendig. Also es gibt so, das haben vielleicht auch einige schon gehört, in Deutschland so ein Spendensiegel oder diverse Auszeichnungen, die durchaus hunderte Organisationen in irgendeiner Form bewerten, auch eine Meinung haben zu den ganzen großen. Das sind aber alles immer sehr, sehr oberflächliche Betrachtungen. Also da wird geguckt, so sind die, weiß ich was, Strukturen innerhalb der Organisation, irgendwie gibt es dann ein Aufsichtsratgremium, irgendwie wird da mehr oder minder quasi offensichtlich das Geld veruntreut oder sowas. So, ja, das schauen die sich schon an.
Aber darum geht es ja letztendlich wahrscheinlich gar nicht, sondern wie setze ich das ein?
Genau, also im Endeffekt sagen die sozusagen, das sind keine schwarzen Schafe, ja, aber was hilft mir das? Also man muss also sozusagen was ist das für eine Erwartungshaltung? Also wenn ich sonst mein Geld ausgebe für, ich will mir ein neues Smartphone kaufen, da will ich ja auch nicht so, welche von den Firmen ist nicht irgendwie offensichtlich kriminell, reicht mir nicht so. Das sind sie wahrscheinlich alle. Und im gemeinnützigen Sektor sind auch, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, auch alle Organisationen seriös und nicht kriminell. Das hilft mir auch bei der Entscheidung, sonst irgendwie Geld auszugeben, nicht oder sowas. Ich will ja wissen, wo kriege ich den besten Deal für mein Geld irgendwie. Und da schaue ich mir dann beim Smartphone irgendwie Testberichte an oder was auch immer. Oder kann die auch selber beurteilen. Das ist halt beim Spenden auch wieder schwieriger, weil da kann ich halt nicht selber beurteilen, so ist jetzt dann ein Brunnen besser oder eine Entwurmungstablette oder sowas. So, weil im Verhältnis zum Geld, was weiß ich denn irgendwie sowas so, ja. Und die Leute, die es geschenkt bekommen, können es auch schlecht sagen, weil die bezahlen es nicht. Also so insgesamt, können wir später drauf irgendwie, es ist so ein bisschen das Anreizsystem kaputt. Zu den großen Organisationen, trotzdem auch ohne die jetzt im Detail überlegt zu haben, weil einfach die Mittel fehlen, die wirklich zu untersuchen, warum wir uns aber und auch unsere Evaluierungspartner darauf nicht konzentrieren, ist, dass man schon sagt, mit einer sehr groben Analyse auf die Idee kommen kann, dass es wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich nicht mit dem Besten mithalten können, einfach weil es, bös gesagt, Gemischtwarenläden sind. Also die machen alles, also bei UNICEF fand ich es letztens richtig, ich glaube, die haben 15 oder 18 Schwerpunktprogramme, wo ich denke so, wenn man 18 davon hat, passt das Wort Schwerpunkt irgendwie nicht sowas so, weil man ja doch irgendwie 1000 Sachen macht sowas. Und die setzen ganz, ganz viele Maßnahmen um und so ein bisschen, um in dem Beispiel vorn zu bleiben, vermutlich verteilen die sowohl Schuluniformen als auch Entwurmungstabletten als auch Stipendien für Mädchen oder sowas. Also die machen alle sicherlich auch Projekte, die sehr wirksam sind, machen die wahrscheinlich oftmals auch sehr, sehr gut, machen aber auch Dinge, von denen relativ klar ist, dass die möglicherweise wenig bis gar nichts bringen. Und da man sozusagen das de facto nur als Gesamtpaket kaufen kann, glauben wir, dass die nie mithalten werden können mit Organisationen, die sich auf die nachweislich wirksamsten Dinge konzentrieren. Und dann kann man natürlich sagen, ja, dann mache ich eine zweckgebundene Spende, meine Spende dürft ihr nur für dieses Projekt anwenden und sowas so. Und das klingt erstmal sinnvoll. Also auch, da muss man sich erstmal informieren, was sind denn alles für Projekte, das für Projekte und was sind denn da vielleicht die besten. Aber dann kommt dazu, und das kenne ich, weil ich auch schon in anderen NGOs ausgearbeitet habe, das ist dann, also eine zweckgebundene Spende ändert in der Regel oder in den seltensten Fällen daran etwas, wie die Organisation ihr Geld ausgibt. Weil dann einfach, dann wird klar, diese Spenden, diese 100 Euro werden dann wirklich, gehen dann in dieses Projekt, so da wird auch nicht geschummelt, aber dafür gehen 100 Euro aus dem Allgemeintopf, die eigentlich eh in dieses Projekt gegangen werden, gehen jetzt wieder dahin, wo wir als Organisation halt der Meinung sind, dass es hingehen sollte irgendwie oder wo wir das halt cool finden oder sowas. So, ja. Also es ist so ein bisschen, das meiste Geld kommt sozusagen aus einem großen Topf und der wird halt nach Gusto verteilt und dann kann ich das halt entsprechend die wenigen zweckgebundenen Spenden da hin und her schieben, dass es de facto keinen Unterschied macht, sowas. So, ja. Also deshalb, ich sage generell bei großen Organisationen gilt, niemand weiß wirklich, wie wirkungsvoll die sind, weil niemand hat die wirklich gut evaluiert, weil es sehr, sehr aufwendig ist und leider niemand das Geld in die Hand genommen hat, das mal wirklich zu machen. Aber es ist einfach aus der Logik heraus, dass sie so breit aufgestellt sind, unwahrscheinlich, dass sie mit den besten spezialisierten Organisationen mithalten können. So, insofern weiß ich, wie groß der Wirkungsunterschied ist, aber ich vermute signifikant, also im Sinne sicherlich ein Vielfaches von der durchschnittlichen großen Organisation.
Jetzt haben die aber einen Vorteil, die haben ja oft sehr professionelles Marketing auch in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also wenn irgendwo im Fernsehen ein Erdbeben passiert und dann wird Aktion Deutschland hilft meistens irgendwie angegeben. Ne? Das heißt, sie produzieren dann schon auch inkrementelle Spenden, die vielleicht sonst nicht geflossen wären. Oder eine Tierschutzorganisation, die am Marktplatz Leute anspricht oder so. Ist das, wie beurteilst du das? Ist das ein großer Nutzen? Welche Maßnahmen würdest du empfehlen? Habt ihr das mal evaluiert? Wo kann man, es gibt ja dann auch den Wirkungsgrad erhöhen. Ich spende bisher immer an A, jetzt spende ich an B, das ist wirkungsvoller. Aber eben, wie kann ich inkrementelle Spenden auch bekommen? Dass jemand halt sagt, ich habe nie gespendet, jetzt spende ich 0,7% oder gar ich spende 10 oder mache eine einmalige Spende.
Kannst du die Frage nochmal umformulieren? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.
Okay, ich frage nochmal andersherum. Große Organisationen haben ja oft den Vorteil, dass sie viele Spenden generieren, weil sie auch ein gutes Marketing haben. Bei effektiv Spenden, ihr seid ja noch im Wachstum und Startup und ich denke, ihr macht das ja auch sehr effizient. Welche Art von Marketing ist denn, wenn vielleicht Spendenorganisationen jetzt auch zuhören, wirkungsvoll?
Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Es ist eine, also in der Tat, wir sind halt, also der deutsche Spendenmarkt ist so leider relativ intransparent, aber mal so ganz grob 12 Milliarden schwer, also sozusagen 12 Milliarden im Jahr werden gespendet. Und wir haben in Deutschland im letzten Jahr weniger als 20 Millionen gesammelt, sozusagen. So, also sind also stolz darauf, dass wir schnell gewachsen sind. Uns gibt es ja erst seit 2019, aber klar, es ist ein winziger, kleiner Bruchteil von allen Spenden, die über uns fließen. Wir wünschten uns, dass es mehr ist und versuchen halt auch bekannter zu werden. Auch ein Grund natürlich, warum ich jetzt hier heute hier bin. Aber es ist nicht einfach, auch weil wir ein bisschen die Schwierigkeit haben, also neben einem natürlich viel, viel geringeren Budget, also einfach nicht historisch gewachsenen Bekanntheit vieler großer Organisationen, auch, dass wir versuchen, ganz bewusst nicht mit potenziell irreführendem Marketing irgendwie daherzukommen, sowas. Ja, weil da gibt es natürlich viele Sachen. Also ich hatte von der Ziege erzählt oder so, Kinderpatenschaften ist ein ganz großes Thema, was auch irgendwie so, ich sag mal, ja, zumindest irreführend ist. Ja, vielleicht, wenn es der guten Sache dient, kann man darüber diskutieren, kann ich es trotzdem machen, aber da werden halt Zusammenhänge suggeriert, die oder 1:1 Zusammenhänge suggeriert, die oft nicht so da sind.
Das ist nicht so gibt, aber das ist ja so das Gegenteil von einem Spendenfonds, ne? So, ich bekomme dann einen Brief von einem Kind, das ich hier unterstütze oder so.
Genau, genau. Und wir haben die Herausforderung so, und das verstehe ich auch, dass es halt relativ abstrakt ist, weil natürlich im Ursprung ist ja, ich will helfen, ich, das führt zu einer Spende, eine sehr emotionale Sache. Und dann, also ganz plakativ gesprochen, kommen die einen halt mit dem Foto, mit dem armen Kind, mit der Fliege im Auge und wir zugespitzt formuliert mit unseren Excel-Tabellen. Und dann kann ich schon verstehen, dass jetzt die Excel-Tabellen natürlich nicht, also vielleicht irgendwie aussagekräftiger sind, aber halt es schon schwierig haben, das Herz intuitiv zu berühren, außer bei einer sehr, sehr, sehr spitzen Zielgruppe. Ja. Genau, trotzdem, also da versuchen wir auch besser zu werden. Ich glaube, werden wir auch besser sowas so. Im Endeffekt helfen wir trotzdem, also insbesondere Kindern in Not und haben auch die Organisationen, haben ja auch die Geschichten, auch die Bilder irgendwie sozusagen die Erfolge oder oft de facto sogar viel mehr pro Euro oder sowas und versuchen das halt auch noch besser darzustellen oder werden jetzt demnächst den ersten virtuellen Field Visit haben, also dass wir da sagen, also es geht ja heutzutage relativ leicht irgendwie, die also nicht selber nach Afrika fliegt irgendwie, aber da sozusagen live Videochat macht. Ach, mit cool. Betroffenen, aber auch mit Mitarbeitenden vor Ort, die da Hilfe leisten und das Ganze noch ein bisschen greifbarer machen. Ja.
Wenn jetzt Unternehmer zuhören in diesem Podcast, ja, was sind denn gute Arten, Spenden auch in Unternehmen zu implementieren? Weil da macht es ja vielleicht besonders Sinn, dann mit euch zusammenzuarbeiten. Also hast du da, also ich gebe mal ein Beispiel, was wir machen, wenn jemand Geburtstag hat, dann spenden wir als Unternehmen 50 Euro für die Person und die Person kann sich die Organisation aussuchen. Wenn sie keine aussucht, dann geht das dann effektiv spenden. Ne? Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Oder dass ein Unternehmen auch ein gewisses EBIT-Ziel an Spenden knüpft, wie du es vorhin auch zu eingangs erwähnt hast. Was sind das so Ideen oder Inspirationen, die du vielleicht Unternehmen geben kannst?
Genau, also wir arbeiten auch in der Tat schon mit Unternehmen zusammen, sicherlich noch Luft nach oben. Auch da halt die Herausforderungen, also abhängig davon, wer dafür im Unternehmen zuständig ist, das zu organisieren, ist es halt so ein bisschen, wenn ich mit einem der großen bekannten Organisationen zusammenarbeite, dann wird es schon keinen Ärger vom Chef geben. Das muss ich nicht rechtfertigen, das muss ich nicht erklären. So, die kennt man, die sind wahrscheinlich, genau, werden zumindest mal keine Verbrecher sein. So, da werden wir wahrscheinlich keinen Ärger bekommen, dass da der nächste Skandal gleich auftaucht. Und der weiß ich was, der Bundespräsident ist da auch auf der Webseite, so, dann passt das schon irgendwie sowas. Ja. Ja. Also verstehe ich den Ansatz, also wenn man es sich einfach machen will, bös gesagt, so, dann ist da eine gewisse Logik hinter. Auf der anderen Seite ist, würde ich unterstellen, ein bisschen ambitionslos, beziehungsweise in anderen Bereichen, wenn es euch wichtig ist, Unternehmen, dann also schaut ihr auch genau hin und wenn ihr denkt, ich kann hier 50x mehr Rendite machen, dann genau, würde ich eher gefeuert werden, wenn ich das nicht mache, sondern irgendwie das Geld aufs Sparbuch packe oder weiß ich nicht. Ja? Also sozusagen da wünsche ich mir natürlich die höhere Ambition und auch positiv gesprochen. Also natürlich der eigentliche Fokus oder das, was mich am meisten begeistert, ist, wie viel Gutes ich tun kann, wie viel mehr ich tun kann mit diesen Organisationen, die wir empfehlen. Andererseits sind diese Organisationen halt auch besser evaluiert als alle anderen Organisationen. Im Endeffekt können wir auch zusätzlich die größte Sicherheit bieten, dass überhaupt was Positives passiert. Irgendwie das andere ist halt die gefühlte Sicherheit, weil die Organisation gibt es schon lange. Aber bei uns ist halt die Sicherheit zu sagen, ja, aber wir haben hier die Studien, wir haben halt hier die Excel-Tabellen, wir haben halt die Leute vor Ort, also nicht wir, sondern unsere Partner haben halt die Leute vor Ort, irgendwie, die das durchleuchtet haben, wie sonst keine Organisation durchleuchtet wurde, sowas so. Also ihr habt hier absolut die Sicherheit. Genau, sind auch gerne bereit, irgendwie zu helfen, das kommunikativ aufzubereiten, auch die Organisation. Also man muss das nicht alles über uns machen. Natürlich stellen wir gerade, wenn man etwas größere Summen spendet, da sehr gerne den Kontakt zu den Organisationen selbst bereit, die halt die virtuellen oder auch, wenn man will, realen Besuche vor Ort machen kann, die auch gerade bei größeren Spenden dann sozusagen das dann doch in gewisser Weise zweckbinden können an bestimmte Projekte, bestimmte Regionen oder sowas oder vielleicht sogar ein Programm ausweiten können, was sie sonst nicht könnten, wenn nicht eine größere Summe zur Verfügung gestellt werden könnte. Und also ein Bereich, wo wir besonders Interesse von Unternehmen haben, ist auch Klimaschutz. Auch da, also können wir nochmal drauf eingehen, da muss man ein bisschen anders arbeiten. Da gibt es halt diese randomisierten, langlaufenden, kontrollierten Studien nicht. Aber da gibt es, glaube ich, andere Gründe zu glauben, dass auch da die Wirkungsunterschiede sehr, sehr groß sind. Und würde da Unternehmen dazu ermuntern, wie im Endeffekt auch Privatpersonen, nicht? Also dieser Kompensationslogik zu verfallen, sozusagen, ich habe 100 oder also, nehmen wir jetzt nicht 1000 Tonnen CO2 verursacht, ich möchte die jetzt irgendwie kompensieren, oder als Privatperson, ich habe jetzt 10 Tonnen verflogen oder sowas, möchte die kompensieren. Also ja, an sich erstmal eine gute Sache, sowas so, aber
das wären die Siegel wie MyClimate, Climate Partner.
Genau, und so genau. Weiter, die das ja mit zumindest vorgeben, dass sie diese x Tonnen wirklich mit großer Sicherheit kompensieren. Also das würde ich erstmal challengen, weil da gibt es inzwischen viele Fälle, wo diese scheinbar sichere Kompensation dann doch so nicht stattgefunden hat. Da gibt es ja also viele Skandale, kann man auch in der Presse nachlesen, und teilweise einfach die Unsicherheit unterschätzt wird. Also ja, klar, jetzt so ganz klassisch, natürlich kann ich jetzt hier ein paar Bäume pflanzen, aber das ist ein sehr langfristiges Investment, und wer gibt mir die Garantie, dass die in 30 Jahren nicht abbrennen oder vertrocknen,
ja,
oder was
voll.
Immer oder
das
sowas.
Ist ja. Der Klassiker.
Also das ist so, da wird teilweise mit der scheinbaren Sicherheit gearbeitet und sowas, und wir glauben, dass es andere Ansätze gibt, die also per se mit mehr Unsicherheit verbunden sind. Das können genau Investitionen sein, um politische Rahmenbedingungen zu verändern, um auch Technologien, die notwendig sind, zum Durchbruch verhelfen und sowas. Da sind wir, so bei der Energieerzeugung sind wir relativ gesehen zu anderen Herausforderungen recht weit, aber es gibt viele Bereiche, irgendwie, die für die Klimaziele erreicht werden müssen, also Landwirtschaft, irgendwie Zement, so Sachen, die sehr vernachlässigt sind, wo ganz viel passieren muss, und ich glaube, da kann man mit relativ kleinen Beträgen die Chancen zumindest erhöhen, mit aller Unsicherheit. Aber genau, sich da zu finden und dann ambitionierter zu denken, also sozusagen nicht, was will ich hier kompensieren oder Minimum erreichen, sondern sozusagen eher chancenorientiert denken, was bin ich bereit zu geben und was kann ich damit vielleicht alles erreichen, und kann ich da nicht einen viel größeren Beitrag machen? Ja? Also wie jedes wahrscheinlich kommerziell ausgerichtete Investment ja auch laufen würde oder sowas. Wie gesagt, niemand legt seinen, also so, ich mache keine, also als Startup irgendwie keine VC-Runde, um es dann aufs Sparbuch zu legen oder sowas, sondern ich will dann irgendwie im Schnitt eine maximale Rendite rausholen oder auch in anderen Bereichen sowas. Ja? Und das, die Denke beim Spenden, glaube ich, könnte der Welt gut tun.
Ja, total. Also auch da mal ein Beispiel, wir haben früher auch für Jubiläen und unser Team dann Bäume gepflanzt und haben dann irgendwann gemerkt, das ist vielleicht nicht die allereffizienteste Art, das zu tun. Außer vielleicht, ich weiß nicht, Ecosia würde mich mal interessieren, die haben ja sehr viel Erfahrung damit, die machen das wahrscheinlich auf eine sehr nachhaltige Art und Weise. Was wir jetzt machen, ist an den Bund Naturschutz zu spenden, der dann lokalen Moor renaturiert, was wohl einen größeren, deutlich größeren Impact hat. Ich sehe dich nicken, für alle, die jetzt Audio zuhören.
Ja.
Ist das so ein Beispiel, ne? Das auch zu hinterfragen, zu gucken, wo ist der Wirkungsgrad höher, und das dann zu shiften.
Genau. Also insgesamt kann ich vielleicht nochmal darauf eingehen, wie wir oder unsere Partner versuchen, in den, also weltweit ja Millionen NGOs, irgendwie versuchen, da also die Nadel im Heuhaufen zu finden. So, ja? Also erstmal generell, uns ist bewusst, wir empfehlen jetzt eine Handvoll Organisationen oder im Rahmen unserer Spendenfonds vielleicht noch ein paar mehr, aber ein Bruchteil aller Organisationen weltweit. Und mit Sicherheit gibt es unglaublich herausragende Organisationen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Ja, also, dass wir jetzt wirklich die 20 Besten der Welt haben, sehr unwahrscheinlich. Ja, also kann ich ausschließen. So, es gibt sicherlich ganz viele, die wahrscheinlich oder einige, die noch besser sind als die wir empfehlen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Und viele andere, die zumindest ähnlich gut sind. So, und aber auch Hunderttausende wahrscheinlich, die schlechter sind. Aber sonst war diese Frage, und wir haben halt, wie angedeutet, nicht die Research-Kapazität und auch unsere Partner nicht, die Millionen NGOs alle wirklich einzeln so krass zu durchleuchten. Das heißt, man muss also wie in so einem Raster sich langsam irgendwie oder in so einem Filter nach und nach sich nähern irgendwie. Was kann ich schon mal ausschließen? Also beispielsweise die ganz Großen irgendwie schließen wir de facto in der Regel aus. Und ein anderer Ansatz, den wir verfolgen, ist so, was sind vernachlässigte Themen? Also Themen innerhalb eines Bereiches, die wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil dann heißt es wahrscheinlich, bekommen die auch wenig Geld. Und vielleicht kann man dann in einem Bereich, wo bisher wenig Ressourcen reinfließen, pro neue Ressource mehr rausholen. Das kann man sich in anderen Bereichen sich auch gut vorstellen. Und das ist zum Beispiel eine der Vorgehensweisen auch im Bereich Klimaschutz, auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und da ganz banal sind es oft Themen, die halt unsexy sind. Und Regenwald ist ganz banal, lässt sich leichter verkaufen, in Anführungsstrichen, als Moore. Moore klingt
irgendwie unsexy. Kauf eine Kiste Bier und du bekommst ein Stück Moor dazu. Das passt nicht so gut, wie du rettest
Regenwald. Ja, genau. Ne? Also es gibt das, Dschungelbuch,
also Krombacher war da ja sehr, ja, okay.
Genau. Und in der Tat, das ist halt, den Bereich haben wir uns auch ein bisschen angeschaut, da, also more research is necessary, unfortunately, also da brauchen wir noch ein bisschen, also da, da wünschen wir uns, dass es da noch mehr Forschung in dem Bereich gibt, aber genau, dass Moore wahrscheinlich eine sehr effiziente Art und Weise sind, irgendwie ja, de facto die Klimakrise zu bekämpfen und auch für den Bereich Biodiversität sehr, sehr positiv sind, sowas so, das bietet sich schon mal an. Also insofern, genau, so Pi mal Daumen würde ich sagen, ist auf Moore zu setzen schon mal irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht sogar ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und das, also genau, da, dem der Maßgabe zu folgen, macht
Sinn. Und wenn du jetzt mal so an Technologien denkst, dann ist das wahrscheinlich eine Risikokalkulation. Wo investiert man, was vielleicht einen super Wirkungsgrad haben kann, aber man weiß es nicht. Versus, ich investiere in etwas, wo ich weiß, das ist gut, also ein gepflanzter Baum ist besser als kein gepflanzter Baum. Womit gehen wir? Wir steuern ja schon auf, oder wir sind bereits in einer Klimakrise, ne? Aber wir steuern ja schon auf eine sehr, sehr schlimme Krise zu gerade. Was ist sinnvoller? Wie riskant sollten wir agieren? Also wir können die Frage wahrscheinlich nicht beantworten, aber wie würdest du dich dem Thema nähern?
Ja, also so ein genereller oder so ein genereller Gedanke von mir ist, wenn wir uns den Bereich extreme Armut anschauen, also Hunger, Menschen, die unter, also früher hat man gesagt, unter einem Dollar, jetzt inflationsbereinigt $2.15 am Tag leben, genau, das ist ein Skandal, dass wir davon noch hunderte Millionen auf der Welt haben, dass wir dieses Leid zulassen. Positiv gesprochen bewegen wir uns aber seit Jahrzehnten in die richtige Richtung. Also der Anteil an Menschen in extremer Armut und sogar die absolute Zahl hat zuletzt in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Wie gesagt, wir sind vor 50 Jahren auf dem Mond gelandet und 700 Millionen Leute leben im Elend auf der Welt. So, das finde ich schwer, diese beiden Fakten in meinem Kopf zusammenzufügen, ohne irgendwie enttäuscht zu sein von der Menschheit. Also mehr wäre möglich, aber immerhin, es geht in die richtige Richtung, ja. Bei weitem nicht schnell genug und dass überhaupt noch was zu tun ist, Skandal, aber es geht in die richtige Richtung, kann man auch mal positiv stehen lassen. Bei Klimawandel, Klimakrise, egal wie man es ausdrücken will, so bewegen wir uns offensichtlich nicht in die richtige Richtung. Da ist es aus meiner Sicht nicht das Problem, wir sind nicht, läuft alles gut, aber wir könnten es halt noch ein bisschen schneller machen, dann wäre noch besser, sondern nee, wir wissen überhaupt nicht, wo das Ganze enden wird. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, aber auch alle mit viel Unsicherheit verbunden. Auch die können ja in die eine oder andere Richtung abweichen. Also nicht, dass es da nicht auch Erfolge gab in den letzten Jahren sowas, aber da sind wir, ist jetzt nicht so. Das ist halt echt nur noch eine Frage der Zeit, bis die Nummer gelöst ist. Da ist noch ein ganz großes Ob. Und dann kann es ja auch immer wieder politische Verwerfungen geben. Wie jetzt zuletzt mal abwarten, was jetzt aus den, was die neue US-Regierung da macht. Da gibt es ja durchaus Befürchtungen, dass es jetzt aus Klimagesichtspunkten eventuell nicht so positiv ist. Und genau, also kann man, sind wir denn nicht, wird es scheinbar eher noch schlimmer und für mich ein Grund, da risikobereiter zu sein. Wenn wir da jetzt nur so Wohlfühlmaßnahmen auf Nummer sicher gehen, irgendwie die auch noch eine schöne Fotosession mit sich bringen, dann riskieren wir halt noch mehr irgendwie das, die Karre an die Wand zu fahren. Ja? Und deshalb macht das, glaube ich, wirklich Sinn, hier also in vernachlässigte Bereiche zu gehen und auch Risiko hinzunehmen. Also erstmal, wie vorhin auch schon angedeutet, so auch das Bäume pflanzen hat, das hat ein Risiko so. Wenn du einen Baum pflanzt, bis der nennenswert CO2 aus der Luft holt, das dauert Jahrzehnte, ja. Also das Gewicht des Baumes ist halt, entspricht, also ist das Maximum an CO2, das du aus der Luft oder Kohlenstoff aus der Luft ziehen kannst. So ein kleiner Baum wiegt halt nichts. Da sind das halt Gramm oder irgendwann Kilogramm oder sowas, bis du da eine Tonne hast. So, dann musst du halt, also das sind wir beide in Rente. Hoffentlich. Genau. Und da war um diese, also ich hatte es ein bisschen schwammig angedeutet, irgendwie Technologien in vernachlässigten Bereichen für politische Rahmenbedingungen umzusetzen, so. Will mal ein, finde ich, für mich gutes Beispiel, das jetzt mit Spenden wenig bis gar nichts zu tun hat, aufzeigen, aber was so ein bisschen als Ideal für mich zumindest ist, Geld, oder das für mich ein bisschen greifbar macht, was ich wiederholen oder welche politische Entwicklung ich wiederholen will. Und zwar hat, kannst du dich vielleicht auch noch erinnern, als es, so um die Jahrtausendwende gab es eine rot-grüne Regierung in Deutschland. Und eine Sache, die vorangetrieben hat, war die Solarindustrie zu fördern oder den Ausbau von Solardächern. So, ja, das war zu einer Zeit, wo Solar unglaublich teuer war. Deutschland damals wie heute nicht das sonnigste Land der Erde. Also es war einige Leute haben gesagt, absurde Investitionen. Wir zahlen hier, weiß ich was wir pro Kilowattstunde zahlen, einen absurden Preis. Also so können wir das Klima ja nicht retten. Irgendwie so viel Geld hat niemand irgendwie sowas. Ja, und einerseits ist der Einwand richtig. Andererseits hat es halt damals auch noch völlig unabsehbar, wie können wir Stromerzeugung weltweit im großen Maßstab machen mit erneuerbaren Energien. Und das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat im Endeffekt der weltweiten Solarindustrie einen Kickstart gegeben. Irgendwie die halt eine Industrie, die sich überhaupt nicht gerechnet hat, irgendwie nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien, hat halt durch die Subventionen, wurde halt angefangen, die auszubauen. Also damals mit dem Argument, wir schaffen eine deutsche Solarindustrie, das hat offensichtlich aus verschiedensten Gründen nicht so geklappt. De facto haben wir der chinesischen Solarindustrie einen Kickstart gegeben. Das ist der Welt oder dem Klima aber egal, wo die blöden Solarpaneele hergestellt werden, sowas. Ja. Und nicht auszuschließen, dass damit die weltweite Solarindustrie 1-2 Jahre weiter ist, als sie sonst wäre. Und jetzt ist es ja ein Milliardenmarkt. Also China allein hat letztes Jahr 200 Gigawatt Leistung an Solarenergie irgendwie an die Netze geschlossen. Irgendwie mit der Batterietechnologie wird es auch eine immer irgendwie verlässlichere Quelle. Und insofern aus Klimagesichtspunkten eins der besten Maßnahmen, die weltweit je gemacht wurden. Also es gibt auch durchaus viele internationale Stimmen, die sagen, danke Deutschland irgendwie, dass ihr das gemacht habt. So hat euch jetzt, hat sich vielleicht jetzt für euch direkt nicht so gerechnet, wie ihr das euch ausgedacht habt oder auch wie ihr das gewünscht habt, aber fürs Klima super. Ja? Und insofern wird gesagt, was die Energieerzeugung angeht, haben wir jetzt Sachen auch kostentechnisch, die sehr weit sind, gibt da immer noch Herausforderungen oder sowas, aber jetzt mal sehr optimistisch gesprochen, das muss jetzt nur noch ausgerollt werden. Also nur noch ist leicht gesagt so, ja. Viele Herausforderungen sowas, aber da ist sozusagen, da haben wir eine Lösung, die funktioniert, die ist kostentechnisch langsam in einem Bereich, wo das auch komplett ohne Subventionen in den meisten Regionen der Welt gut funktioniert und sowas. Durch die Batterietechnologie noch viel besser so. So, jetzt gibt es aber andere Bereiche, die, wenn man sich den Weltklimarat anschaut oder einfach nur, wo kommen denn die CO2-Emissionen her, wo wir noch nicht mal wissen, was die Lösung sein soll. Ja? Also Landwirtschaft, je nachdem, wie man es misst, also vor allem die Tierzucht, ja, weil auch Großteil der Sojaanbaus oder sowas wird ja alles, also ist ja Tierfutter irgendwie sowas. Also der allergrößte Teil der landwirtschaftlichen Fläche wird genutzt, indirekt oder direkt zur Erzeugung von Fleisch. Macht ja plus minus 15% der Treibhausgasemissionen vor. Was ist da der Plan? Also die Idee, wir werden alle Veganer in den nächsten paar Jahren, so kann man sich wünschen oder nicht. Wird nicht passieren, wäre jetzt meine dreiste These. Was kann man da machen? Also zum Beispiel Fleisch künstlich herstellen irgendwie oder die Pflanzenfleisch so attraktiv machen, dass es wirklich vergleichbar ist, was kostenkonsistent Qualität angeht oder sowas so. Also halte ich für viel versprechender, als einfach ans moralische Gewissen zu appellieren oder sowas. Ja, wenn das Fleisch aus dem Reagenzglas, mag das doch unsexy klingen, aber wenn es genauso schmeckt, genauso riecht, gleich konsistent hat und billiger ist, so warum? Also ich will ja nicht aus Prinzip, also selbst der größte Fleischfan will ja nicht aus Prinzip Tiere quälen lassen, so, sondern der will halt seinen Bacon haben.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Genau. Aber da brauchen wir eine Lösung. Da sind wir weit entfernt. Also sozusagen kann man da irgendwie darauf einwirken, dass Deutschland, die EU, USA, was auch immer, irgendwie weltweit die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass wir den Technologien, die es ja in den Kinderschuhen in gewisser Weise schon gibt, zum Durchbruch helfen oder halt, dass die noch deutlich schneller, deutlich besser wird. Ja? Oder Zement macht jetzt weniger, macht Zementherstellung, erzeugt CO2 weltweit mehr als die gesamte Flugindustrie. Die Flug, also auch wieder das Thema Vernachlässigung. Ja,
ist ein Riesenhebel, genau.
Das Thema Fliegen ist, wenn man denkt an Klima, denken die, also viele Leute mehr oder minder sofort auch an Fliegen und Fliegen ist böse und so weiter. Und ja, also Fliegen macht viel aus so. Und, aber wichtiger für die Klimaziele ist, dass wir die Zementnummer in Griff bekommen. Ja? Und da brauchen wir halt, wie können wir bauen, entweder ohne Zement oder indem wir Zement anders herstellen oder oder Zement ersetzen durch Holz oder durch neuartige Materialien. Ja? Und auch da, also wäre eine Hoffnung, oder glauben wir, dass politische Rahmenbedingungen, weil da gibt es Ansätze, aber die rechnen sich auch noch nicht irgendwie, dass man da Anreize schafft, dass wir das schneller lösen. Und darauf hinzuwirken, könnte mit ganz viel Unsicherheit ein Riesenhebel sein. Also klar, man kann da in irgendeiner Form für lobbyieren und dann ist die Frage A erreicht, also dann kommt vielleicht irgendein Gesetz, dann ist die Frage A, hat die Organisation, die ich dahingehend unterstützt habe, hat die dazu wirklich beigetragen? Wie viel hat die dazu beigetragen? Und wird dann dieses Gesetz die Hoffnung überhaupt erfüllen? Weil muss ja nicht sein. Ja? Wird halt nichts erfunden oder was auch immer. Also ganz viel Unsicherheit drin. Aber es könnte halt auch einen gigantischen Hebel haben. Plus, was ist die Alternative? Wir müssen diese Probleme lösen. So viele Bäume werden wir de facto nicht pflanzen können, um alles andere auszugleichen. Ja.
Aber Alternativen zum Zement müssen halt den Zweck irgendwie auch erfüllen können. Ne? Also ich war auf einem Festival, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, das heißt Bock auf Morgen Festival in Berlin, da ging es um nachhaltiges Marketing und das fand ich sehr erhellend, also da gab es die These, es gibt so 10-15% der Menschen, die ökologische Alternativen konsumieren und danach leben. Es gibt vielleicht so 15-20% der Menschen, die lehnen das grundsätzlich ab und sagen, geh mir weg mit vegan und Ding. Und dann gibt es aber die große Masse, die sagen, ich würde schon gerne nachhaltiger leben, aber ich möchte mich dadurch nicht groß einschränken. Ne? Also wenn ich mit dem Elektroauto nirgendwo tanken kann, ist das unpraktisch. Oder wenn das vegane Schnitzel nicht schmeckt oder wenn die keine Ahnung, ja, oder ich will dann meine Flugreise machen und keine Ahnung, ja. Aber die kann man ja nicht erreichen, indem man sagt, jetzt hier, das Produkt ist nachhaltig, sondern das ist ein sehr, sehr gutes Produkt und in Wirklichkeit ist es nachhaltig und es bietet einen Nutzen. Und da gab es ein Award und ein Unternehmen, das einen Award gewonnen hat in einer Kategorie, Sustainable Immigrant hieß das dann, war Burger King, weil Burger King hat zu jedem Burger eine pflanzliche Variante angeboten und hat die nicht nur, also genauso schmackhaft gemacht, kann man jetzt schmackhaft finden oder nicht, aber für viele ist das schon die bessere Raststätten-Variante. Und der war 10 Cent billiger oder der war irgendwie günstiger als die Fleischvariante. Und das hat halt so einen großen Impact, weil es halt Burger King ist, dass das halt einfach sehr smart war. Oder wenn ein veganes Eis promotet wird, dann steht da nicht ganz groß vegan drauf, sondern das wird halt emotional vermarktet und es ist einfach vegan und das steht dann klein in der Ecke. Hat einen größeren Impact, als das so zu vermarkten. Und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran, dass wir auch als Unternehmen und dass wir halt Dinge promoten, die die bessere Variante sind und dass wir da investieren, das den Menschen attraktiv zu gestalten.
Absolut, absolut. Also ich glaube, also jetzt persönliche Meinung, dass in den meisten Bereichen der Appell auf Verzicht und Einschränkung, egal ob man den jetzt sympathisch findet oder nicht oder philosophisch das irgendwie für sinnvoll hält, so, ich glaube, in der wenigen Zeit, die wir haben, es wird nicht klappen. Also kann sie ja in seinem privaten Umfeld wahrscheinlich sehen. Versuch mal irgendwie 50% oder nein, nicht 50, 100% davon zu überzeugen, Veganer bis 2030 zu werden. Glaube ich, das vergebliche Liebesmühe. Es wird nicht passieren, wenn nicht die Alternativen viel, viel besser sind und die Leute denken so, ich esse jetzt was schlechter schmeckt und teurer ist, nur weil ich den Planeten kaputt machen will. Und dann, genau, ich glaube, die Zielgruppe ist überschaubar. Damit kann man leben. Ja. Aber also da ist auch also Beispiel Tesla, ja, kann man von Elon Musk denken, was man will, aber eine Sache ist halt nicht, also wie auch, weiß ich was, BMW, den i3 oder sowas, also so die ersten Elektroautos, das waren ja so Spielzeugautos irgendwie oder sowas, so Gimmicks für irgendwelche, keine Ahnung was, irgendwie Umweltnerds oder sowas. Und der hat halt ein Auto gebaut, meinte, das in der Beschleunigung hängt das jeden Porsche ab. Also das kann man schon auch als Auto noch einfach mal geil finden, weil ich mag halt gerne Beschleunigung, so, ja. Und zu sagen, hier, wir haben, genau, es ist kein Verzicht oder es ist jedenfalls, also, oder noch nicht in allen Bereichen Verzicht. Es gibt ja immer noch Kompromisse bei Elektroautos, keine Frage oder sowas so, aber es gibt halt Sachen, da sind die jetzt auch einfach mal besser. Ja? Und es gab, das hat mich ganz optimistisch gestimmt, um wieder jetzt auf sozusagen Fleischalternativen zurückzukommen, kürzlich einen Blindtest, also da hat man halt genau Fleischprodukte mit den fleischfreien Alternativen verglichen. Und in den allermeisten Kategorien haben die Fleischprodukte deutlich besser abgeschnitten. Also man hat es jetzt nicht Veganern vorgesetzt, sondern Leuten, die eigentlich Fleisch essen. Sowas. Hier Blindtest und sowas so und Bacon oder sowas war halt leider die tierische Variante ganz klar besser. Was aber sozusagen bei mir so ein bisschen Vertrauen in die Studie gestärkt hat, weil ich dachte, okay, das ist jetzt nicht also irgendwie die Vegan e.V. oder sowas, das jetzt hier irgendwie die Ergebnisse schon vorgibt. Irgendwie sowas so. Aber es hat dann erstmalig bei Chicken Nuggets hat die fleischfreie Variante besser abgeschnitten bei Fleischessern, wie gesagt, als die Hühnchenvariante. Also, wobei in dem Fall auch in der Hühnchenvariante, glaube ich, maximal 50% Fleisch ist oder sowas, keine Ahnung.
Ja, so, das ist irgendwie zugespritzt oder ergänzt.
Ja, genau. Also, das ist sicherlich jetzt einfacher als irgendwie das Rinderfilet oder die Entenbrust oder sowas, aber also one step at time oder sowas, trotzdem Hoffnung. So, da ist es schon mal besser und das finde ich auch interessant, wenn man jetzt an diese Fleischersatzprodukte denkt, irgendwie oder alternativen Proteinquellen, dass also erstens sieht es natürlich aufs gleiche Level kommen wie die Fleischvariante irgendwie so, um da Parität herzustellen. Aber das Innovationstempo in der Branche ist ja viel höher. Und dann die Frage, warum eigentlich bei dem gleichen Level aufhören? Warum dann nicht noch besser machen oder sowas? So, ja? Und ich glaube, genau, also durch das höhere Innovationstempo ist, glaube ich, sozusagen, einholen und dann überholen und sehe da durchaus die Chance, nicht morgen und nicht in allen Bereichen gleichzeitig sowas, aber dass da dann irgendwann einfach die Sachen sind, das schmeckt besser, es ist irgendwann hoffentlich billiger, weil halt, also man braucht 10 Pflanzenkalorien, um eine Fleischkalorien herzustellen. Sowas. Das ist eine sehr ineffiziente irgendwie Methode, Landwirtschaft zu betreiben. Also wenn man Leute ernähren will, also sehe ich da auf jeden Fall die Chance, dass es perspektivisch, wenn man es in sehr großen Maßstäben macht, billiger wird. Es schmeckt besser, es wird billiger. Und es ist besser für die Umwelt. Selbst wenn man das dritte komplett ignoriert oder sagt, ich habe keine Lust auf diesen Hippie-Kram, so, die ersten beiden Gründe könnten ja, also würden mehr als ausreichen. So, ja?
Und doch, ja, voll.
Also da unterstützen wir in der Tat, also eine der von uns empfohlenen Organisationen im Bereich Klimaschutz, in gewisser Weise aber auch im Bereich Tierschutz, ist das Good Food Institute, das genau versucht halt die Rahmenbedingungen für alternative Proteine zu verbessern und sich also da auch keine Illusion macht, wo wir jetzt stehen oder sowas, aber sagt, das Innovationstempo ist ziemlich hoch und lass uns schauen, dass wir da die Rahmenbedingungen gut gestalten und auch also sozusagen dem Lobbyismus der Fleischindustrie entgegenhalten und sowas. Also gibt es immer wieder Sachen, man darf den Veggie-Burger nicht Burger nennen, weil dann sind die Kunden verwirrt. Ja? Also das ist ja so Lobbyismus der Fleischindustrie, auch dem entgegenzuwirken irgendwie sowas. Ja?
Also das wird so wie die Hafermilch nicht Milch heißen darf. Oder
genau, ja. Genau. Ja. Oder Hafermilch wird höher besteuert als Kuhmilch irgendwie so. Macht, ja. Also aus macht ökologischen Gesichtspunkten also extrem kontraproduktiv oder sowas. Also genau, das sind halt sozusagen Sachen, die in die investiert wird und die auch einen sehr, sehr großen Hebel haben könnten langfristig.
Ja, statt Hafermilch plus 50 Cent könnte man ja sagen Hafermilch minus 20 Cent.
Ja, oder zumindest mal gleich. Also genau, bei den einen gibt es halt 7% Mehrwertsteuer irgendwie, bei den anderen 19%, weil es ein verarbeitetes Lebensmittel ist.
Ja. Sowas, ich dachte jetzt auch an so Coffee to go oder Kaffee. Kaffee ist einfach, ne? Auch da ist es ja ein Hebel zu sagen, es gibt beide Varianten, aber vorne in der Karte sind nun mal die vegetarischen Gerichte und die sind vielleicht auch attraktiv und lecker. Also es ist auch immer eine Frage, wie vermarkte ich das? Und das ist immer so mein Appell auch an die Agenturen. Es gibt ja zum Beispiel die Clean Creatives Initiative. Der kann man sich anschließen und verpflichtet sich nicht für Firmen zu arbeiten, die zur Fossil Fuel Industrie gehören. Und die machen halt transparent, welche Agentur mit welchem Fossil Fuel jetzt Verträge innehat. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Aber ich glaube, wenn die smartesten Leute die Dinge promoten und die der Menschheit Dinge nahelegen, für Produkte arbeiten, die nachhaltig sind oder eben zumindest Produkte in der Vermarktung vermeiden, die den größten Schaden anrichten, dann kann das ja auch einen sehr großen Wirkungsgrad haben, wenn möglichst viele mitziehen.
Ja, genau, das ist halt die Schwierigkeit. Ne? Sozusagen, es müssen wahrscheinlich nicht weniger ausscheren, dass der Effekt dann wieder sehr überschaubar ist oder sowas, aber gut.
Ja, genau.
Irgendwo muss man anfangen, wahrscheinlich.
Ja, genau, irgendwo muss man anfangen. Und das auch, genau, dieses irgendwo muss man anfangen. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ja, 2% des CO2-Ausstoßes weltweit ist Deutschland und knapp 30% kommt aus China?
Ja, also das Argument habe ich oft gehört, muss mich immer ein bisschen zusammenreißen, da nicht latent aggressiv zu werden. So, oder also erstmal ausfinden, so, wollen die Leute mich ärgern oder trollen oder ist das also wirklich Unwissenheit irgendwie so, ja. Finde ich, also mehrere Argumente. Erstmal finde ich ja, fairerweise muss man halt den CO2-Ausstoß pro Kopf anschauen. So, ja. Und da sind wir halt, sind wir vor China meines Wissens nach immer noch sozusagen so, ja. Weil sonst irgendwie dann teilt sich China in 20 Teile und dann müssen die auch nichts mehr machen oder was. So, ja, so, oder
ja, vor allem, wenn man das kumuliert über die letzten 30 Jahre oder so.
Ja, also da ist eine andere Betrachtungsweise wäre natürlich jetzt, wenn man den historischen CO2-Ausstoß oder sowas, so, ist sowieso halt, sind die westlichen Industrieländer irgendwie toppen alles andere. Genau, dann würde ich sagen, also einfach aus Fairnessgründen müsste man das pro Kopf beurteilen. Dann die andere Sache, wenn alle Länder so argumentieren würden, weil China macht, ist der größte CO2-Emittent, aber macht, ich weiß nicht, sagen wir mal, ich glaube 30% des weltweiten Treibhausgase so. Das heißt, 70% kommen von anderen Ländern als China. Das heißt, wenn alle auf China zeigen und sagen, die Chinesen irgendwie, dann werden wir die Klima, dann können wir maximal, selbst wenn China auf Null geht, sind wir immer noch, ich schluss immer noch 70% aus, so wird es halt auch nichts. Wir müssen ja weltweit auf Null kommen, irgendwie so, ja. Also so macht das keinen Sinn. Dann erstmal auch China macht, also hat Luft nach oben, so, aber China macht viel. Also China hat letztes Jahr doppelt so viel Solaranlagen ans Netz gebracht wie der Rest der Welt zusammen. Ja, und also so, da passiert viel, auch im Windausbau führend in der ganzen Industrie, passiert viel bei Elektroautos in China irgendwie, ich glaube im August erstmalig, mehr als 50% der Neuzulassungen in China an Autos hatte einen Elektromotor. eingebaut. Ja. So, da sind wir weit von entfernt oder sowas. Also erstmal so von, also was man auf jeden Fall mal nicht sagen kann, China macht nichts. Da ist viel Luft nach oben, so gar keine Frage, wie in allen Ländern oder sowas. So, man kann jetzt nicht sagen, die bauen nur Kohlekraftwerke oder irgendwas. Oder? Machen sie leider auch noch. Genau. Aber das wichtigere Argument, was ja stimmt sozusagen, wenn wir Deutschland auf Null gehen, also dann können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben hier einen schönen Beitrag geleistet, sowas, aber wenn nicht alle anderen Länder mitziehen irgendwie, oder das Potenzial ist begrenzt. Also sagen, wenn wir nur auf uns schauen, können wir in der Tat maximal 2% und perspektivisch, weil die Schwellenländer halt irgendwie stärker wachsen, also beim Einkommen, aber auch bei CO2-Ausstoß sowas, wird der Anteil von Deutschland eher kleiner in der Zukunft irgendwie, selbst wenn bei uns die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt, werden wir halt nicht mit anderen Ländern, die aus einer geringeren Ausgangsbasis kommen, mithalten können. So, ja. Und da kann man sagen, das ist das Potenzial ist irgendwie begrenzt, aber dann würde ich wieder auf das Beispiel von vorn zurückkommen, sowas. Halt überlegen, wie können wir als, aus Deutschland heraus dazu beitragen, dass nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern die CO2- oder Treibhausgasemissionen sinken. Beispielsweise, indem wir Technologien billiger machen oder marktreifer machen, die es halt bisher noch nicht gibt oder die bisher teurer sind und die dann natürlich alle anderen Länder aufwenden können. Weil wenn wir jetzt irgendwie einen großen Durchbruch machen bei alternativen Proteinen oder bei der CO2-freien Zementherstellung, dann Deutschland als Exportnation, dann werden wir das ja den anderen Ländern nicht vorenthalten wollen. Im Gegenteil, dann wollen wir das Wissen ja teilen irgendwie und dann können wir halt dazu beitragen, dass eben auch in China die Treibhausgasemissionen zurückgehen. Und genau das haben wir ja gemacht, also mit den Solarzellen, weil genau da haben wir ja, kann man jetzt auch kritisch sehen, aber da haben wir de facto der chinesischen Solarindustrie einen Kickstart gegeben und letztes Jahr haben die irgendwie so viel ausgerollt wie nie zuvor, nie ein anderes Land zuvor. Irgendwie. Also dann also mit dem Argument würde ich sagen, ja, ein weiterer Grund halt eben nicht, Bäume in Deutschland zu pflanzen, sehr gerne auch, aber vor allem zu schauen, wie können wir einen Hebel haben, der darüber hinausgeht.
Super, und das sind Beispiele, die du genannt hast, die auch im Klimaschutz-Spendenfonds von euch vorkommen? Oder Organisationen, an die dann die Spenden fließen?
Genau. Also ich kann mal, also drei aktuelle Organisationen, die auch einzeln vorstellen, da gibt es immer mal wieder einen Wechsel, also abhängig von unseren Research-Partnern, aber vier Organisationen, die wir aktuell haben, wird sich eventuell im Dezember nochmal ändern, also ja, schaut auf der Webseite vorbei. Aber eine Organisation, die wir jetzt haben und die auch bleiben wird, ist das Good Food Institute, die hatte ich gerade genannt, die halt versuchen, alternative Proteinquellen zu fördern. Wie gesagt, Landwirtschaft 15% der Treibhausemissionen und on top kann man eventuell noch eine Menge Tierleid vermeiden, so, das hatte ich ja auch angedeutet. Dann haben wir eine deutsche Organisation auch, also die Clean Air Task, das Good Food Institute ist weltweit tätig. Dann Clean Air Task Force, komme ich gleich noch drauf, gibt es die Future Clean Tech Architects, klingt nicht so, ist aber eine deutsche Organisation, aber die auch versucht, politische Rahmenbedingungen zu verändern und für die in der Tat diese CO2-freie Zementherstellung ein ganz, ganz großes Thema ist und die da versucht, zwischen Wissenschaft und Politik zu vermitteln und das Thema überhaupt auf den, genau, in den Fokus zu rücken. Und eine andere Organisation, nicht ganz unähnlich, ist die Clean Air Task Force, die international tätig ist, ursprünglich aus den USA kommt, aber inzwischen auch in China, auch in anderen Ländern tätig ist, die halt auch guckt, was sind die vernachlässigten Themen, ja, an die es gehen muss, also wie diese Zementherstellung und auch, und da kommen wir auch zu der vierten Organisation, die wir aktuell noch unterstützen, ist Carbon 180. Da geht es darum, CO2 oder ja, CCS, also Carbon Capture and Storage, also CO2 abzuscheiden im Idealfall oder am einfachsten direkt, wenn die Emissionen entstehen und langfristig zu speichern. Das ist gerade in Deutschland nicht ganz unumstritten, aber wenn man sich den Weltklimarat IPCC anschaut, also kommen wir nicht vorbei, das zu machen. Es gibt kein Szenario, in dem das nicht eine große Rolle spielt, wo die Klimaziele erreicht werden können. Und möglicherweise auch die einzige Lösung für CO2-freie Zementherstellung. Wenn man denkt, okay, im Herstellungsprozess entsteht CO2, wir kriegen es nicht sinnvollerweise hin, das komplett zu vermeiden, weil gerade bei, also da geht es nicht nur darum, dass die Energie, die wir für die Herstellung brauchen, CO2 möglicherweise erzeugt, das kann man eventuell noch machen, also nicht ganz unaufwendig wegen Hitze, aber das kann man eventuell noch CO2-frei machen, aber bei dem chemischen Prozess an sich entsteht CO2. Das ist nicht trivial, das irgendwie zu vermeiden. Aber da gibt es halt Möglichkeiten, bei der Entstehung das CO2 halt gar nicht erst in die Luft kommen zu lassen, sondern irgendwie rauszufiltern und zu speichern. Das ist aber bisher auch ein ungelöstes Problem, daher auch die Kritik oder Sorgen, weil A, es ist sehr, sehr teuer bisher noch. Und das andere ist, wie können wir das speichern und sicher sein, dass das nicht doch in ein paar Jahren wieder in die Luft kommt. Irgendwie. Wir können das in irgendwelche alten Bergwerke pumpen oder sowas, aber da gibt es halt Sorgen, der Prozess ist noch nicht so bombensicher, sage ich mal, dass und nicht so billig irgendwie. Das, da muss halt auch noch mehr erforscht werden und hoffentlich kriegen wir es hin. Und das sind Organisationen, gut, die versuchen halt, sich diesen Themen anzunehmen.
Okay, aber man muss halt reinschauen, ne? Und gucken, also die Solarindustrie, wie du beschrieben hast, vor vielen Jahren stand ja auch am Anfang und war noch nicht
genau, genau.
So also effizient, gesagt, hatte ungelöste Probleme und Irrsinn, dennoch ja. ist man reingegangen.
Genau, also genau, es war viel zu teuer und was machen wir, wenn die Sonne nicht scheint? Also was machen wir, wenn die Sonne nicht scheint, immer noch nicht zur Gänze gelöst, aber es ist der Lösung viel näher, dadurch, dass Batterien jetzt so viel billiger geworden sind.
Ja, ja, und damit die Speicherung. Und wenn man das wieder verknüpft mit Elektroautos und vielleicht dezentralisiert und in jedem Haushalt kann ein bisschen was gespeichert werden oder man hat in seinem Schuhschrank vielleicht eine schöne Batterie drin oder keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, die Probleme mit der Zeit genau. graduell lösen können. Okay. Ja.
Aber das ist auch ein Thema, das sich einige unserer Organisationen annehmen, ist Langfristenergiespeicherung. Weil auch viele der Batterien, die also jetzt erfreulicherweise viel billiger sind und helfen, den erneuerbaren Energien zum Durchbruch zu helfen, das ist ja oft so, da speichere ich was für Stunden oder für einen Tag oder vielleicht wenige Tage. Was ist, wenn ich jetzt das vom August bis in den Februar speichern will oder sowas? Also da haben wir bisher auch noch keine wirklich kosteneffizienten Lösungen oder ganz wenige teilweise, ja, wenige auf jeden Fall. Und das muss auch viel, viel billiger werden und da ist Innovation erforderlich. Aber die Menschheit hat halt in der Vergangenheit oft gezeigt, dass wir zu Innovation in der Lage sind. Wir müssen halt wollen und wollen heißt halt Ressourcen in die Sache stecken und daran arbeiten die diese Organisation.
Okay, und da sind wir wieder beim Optimismus, ne? Und bei der Suche nach Möglichkeiten, also wo kann ich etwas verändern. Eine Sache, die mich noch umtreibt und danach habe ich dann noch so zwei Fragen so zum Ende der Folge. Es gibt ja von der UN eben die SDGs, die Sustainable Development Goals, die 17 Ziele um bis zum Jahr 2030, glaube ich, ne? Daran zu arbeiten, um den Planeten zukunftssicher zu gestalten. Aber um dahin zu kommen, benötigen wir, und da gibt es die Inner Development Goals. Hast du davon mal gehört? Von der UN auch?
Also für den Sustainable IDGs. Development Goals natürlich, aber die inneren Development Goals bin ich nicht sicher, okay. Da musst du mir noch mal kurz auf die Sprünge okay. helfen.
Ja, ich habe das auch erst kürzlich erfahren und habe mir das auf der Webseite angesehen, ist auch von der UN zumindest unterstützt, um die SDGs zu erreichen. Da geht es um verschiedene Kategorien, woran man im Leadership und in der Denkweise ansetzen muss und ändern muss, damit die Menschen die SDGs erreichen können. Und das fängt bei einem selbst an, also das fängt beim Being an, ne? Und bei der Einstellung. Dann geht es über Thinking, dann geht es über Collaboration und da gibt es 5 Wirkbereiche mit jeweils 6 verschiedenen Unterkategorien. Und jetzt gibt es erste Unternehmen, die das in ihr Leadership implementiert haben, ne? Zu sagen, wie müssen wir uns weiterentwickeln, um, also wie das Beispiel mit den 2%, wo du gesagt hast, da werde ich schon latent aggressiv, so geht es mir auch, ne? Um gegenzuwirken und um das vielleicht dann auch in die Schulen zu tragen, in die nächste Generation, um ein Bewusstsein zu wecken und auch die Menschen dann zu befähigen, entsprechend zu handeln. Okay, das hätte mich interessiert, weil ich finde, das ist so total unbekannt, aber eigentlich denke ich auch ein Schlüssel dazu, um hier Ziele zu erreichen und Spendenbereitschaften zu erhöhen oder eben Innovationsgeist zu erhöhen, Optimismus einzupflanzen in die Köpfe. Und das ist auch was mich sehr stark beschäftigt. Ja, wie kann man im Leadership das so weit berücksichtigen, dass jeder bei ein bisschen mehr in sich reinschaut und ein bisschen mehr ins Sein kommt und nicht mehr immer nur ins Tun, Tun, Tun. Und dass das ein Schlüssel sein kann, um damit zumindest unsere die nächsten Generationen auch das alles ein bisschen besser machen können.
Ja, was ich jetzt enttäuschenderweise kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich nicht, also die mich mit denen noch nicht beschäftigt habe. Und da geht es gerade so, also nicht nur ins Tun, 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 sondern ins Sein. Irgendwann müssen wir aber auch wieder ins Tun kommen. Das ist die Frage natürlich, wie man es dann verknüpft oder wie das Sein dann ins Tun übergeht und ins sinnvolle Tun dann vor allem irgendwie. Also nicht einfach nur reiner Aktionismus bringt ja oft nichts.
Ja, wahrscheinlich ja, ist das der Weg zu hinterfragen. Ja. Gut, hast du denn Gewohnheiten oder Rituale, um dich so auf das Wesentliche konzentrieren zu können? Weil du hast ja wirklich eine Organisation geschaffen, die ich total bewundere und die einen sehr großen Wirkungsgrad hatte als Organisation, denke ich, ne, auf der Metaebene. Jetzt hast du die Organisation gegründet. Genau, jetzt hast du wahrscheinlich auch auch für dich gute Vorgehensweisen oder Routinen, dich auch aufs Wesentliche zu konzentrieren?
Ich wünschte. Okay. Ich arbeite dran, also für mich genau, definitiv eine Herausforderung. Ich habe auch genau zwei kleine Kinder, die sozusagen auch dann teilweise nach der Gründung in die Welt kamen irgendwie, die einerseits natürlich zusätzliche Motivation und Quelle der Freude sind, andererseits natürlich auch irgendwie den Alltag manchmal herausfordernd gestalten. Aber vielleicht jetzt konkret auf die Organisation einzugehen, ist sozusagen eine Herausforderung, die auch ich manchmal habe, natürlich, dass das Ganze irgendwann doch sehr abstrakt ist, irgendwie so, dass man sich so im Abstrakten verliert, das sehr technokratisch wirkt und man sich selber so ein bisschen zurückholen muss oder erinnern muss, warum man das Ganze macht, was jetzt eigentlich nochmal das Ziel war, irgendwie sowas, oder auch das sich selber so auf die emotionale Ebene zurückzuholen. Also da helfen mir dann immer wieder die Organisation, mit denen wir zusammenarbeiten, weil die mich dann natürlich mit ihren Lösungen inspirieren oder begeistern oder teilweise aber auch, indem sie nochmal die Probleme sehr, sehr deutlich und teilweise brutal aufzeigen. Also es gibt nicht das, ich weiß nicht, könntest du in der Videoversion hiervon vielleicht einspielen, ein ganz kurzes Video von einer Partnerorganisation GiftDirectly, die so bedingungslose Cash-Transfers an Menschen in extremer Armut weiterleitet. Und da hatte eine Mitarbeitende im Videochat und das haben wir auf YouTube auch veröffentlicht, ein Video aus dem Alltag von Menschen in extremer Armut berichtet, so, weil es dann oft wieder, also schwer ist, sich da reinzudenken oder reinzufühlen. Und da, genau, kam mir das Elternsein wahrscheinlich entgegen, ging es darum, dass sie von einer Mutter berichtet, einer alleinlebenden Mutter, der Vater hatte die Familie verlassen, von drei kleinen Kindern. Und die hatte nicht genug zu essen. Irgendwie. Und das war jetzt, also genau, das war jetzt kein Märchen, sondern wirklich, was sie aus ihrem Alltag erlebt hat. Irgendwie da eine Menschen, die jetzt irgendwie von dieser Organisation unterstützt werden. Und stand halt abends mit so vor dem leeren Kochtopf, hat dann ein Feuer gemacht, angefangen, den Kochtopf auf den Herd oder über das Feuer zu stellen und Steine in den Kochtopf getan. Einfach Steine. Ja, sonst nichts. Und angefangen umzurühren. Und zu rühren und zu rühren und zu rühren. Und die Kinder saßen da in der Erwartung, es gibt bald was zu essen, weil sie zu klein waren, zu verstehen, dass da nicht zu essen drin ist. Und sie hat so lange gerührt, bis die Kinder immer noch mit deren Bauch, aber Hoffnung im Kopf, eingeschlafen waren. Und dann hat sie es ausgemacht und sie sind ins Schlafen gegangen und am nächsten Tag sind sie hungrig aufgewacht. Irgendwie, ja. Also das hat sie besser erzählt, als ich es jetzt wiedergeben kann oder sowas so. Aber das hat also die Vorstellung, das selber zu machen, finde ich schwer erträglich oder hat also oder relativiert dann vielleicht nochmal die eigenen Probleme oder so. Und ich denke, ja, Leben wird teurer, dies, das passt mir nicht oder sowas so. Das ist fucking kann ich angehen, dass sowas auf der Welt passiert, während wir hier doch verhältnismäßig nie dagewesen im Reichtum leben oder irgendwie, oder ja, Ort hilft mir, die Probleme einzuordnen und denke so, ja, genau, oder so, also vielleicht in dem Fall greifbarer als die 5.000 Euro sind ein Leben oder sowas und voll, zu denken, so was, wie viel wollte ich jetzt nochmal spenden oder sowas so, und dann halt sagen, ja, fuck it, Inflation und was auch immer nervt so, aber das geht halt nicht klar, dass wir das so.
Das Video packen wir am besten in die Shownotes, würde ich sagen, und ja, sehr gerne. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen, als Student war ich viel Backpacken in Asien oder in Indien, ne? Wenn man dann zurückkommt, dann habe ich ein komplett anderes Mindset gehabt für einige Zeit und anders auf die Welt hier geblickt, ne?
Ja, und absolut. Das ist eine, also auch hatte während des Studiums, sag ich mal, also auch jetzt über 20 Jahre her, in Indien, auch in einer ländlichen Region und im Rahmen von so einer Studentenkonferenz und wir haben uns dann in so ein Museum geschleift, wo es um Landwirtschaft ging und ich war, ich weiß nicht, vielleicht auch unausgeschlafen, irgendwie so ein bisschen genervt und war nicht begeistert. Also da waren so alte, also so Holzflüge oder irgendwie so altertümliches Gewerk oder sowas, aber ich dachte, hey, es gibt in Berlin das Museumsdorf Düppel, das kenne ich, das viel besser so, da wird auch gezeigt, wie es im Mittelalter zuging, sowas so, weil ich langweile mich hier, da war irgendwie undankbarer Gast aus Deutschland oder sowas, aber hoffe, habe das nicht zu laut stark kundgetan. Wie auch immer, also das so Mindset, dann gehen wir zurück und irgendwie, meinte einer, komm, wir nehmen eine Abkürzung und laufen hier über ein Feld, aber halt, also normales Feld, wo halt Bauern waren, sowas so, und da lag so ein Holzflug, den ich gerade im Museum gesehen habe. Und dann dachte ich, fuck, ich habe es voll verpeilt. Das war kein Museum, wo sie gezeigt haben, wie es im Mittelalter geht. Das so machen die hier Landwirtschaft. Oder haben es also vor 20 Jahren, also das ist natürlich, mag jetzt auch anders sein. Oder, ja. Aber auch so ein Reminder, so, es gibt halt Teile der Welt, die lebt in vielen Bereichen, wie leider wie im Mittelalter, mit den ganzen grausamen Nebenwirkungen, nämlich halt der Extremarmut und der Chance, wenn halt die Ernte mal nicht klappt oder irgendwie ein paar Sachen nur schieflaufen müssen, dann ist man auf einmal irgendwie auf Null und Null halt im Sinne von, ich werde nicht satt. Irgendwie ja. So, ja. Und das, ja, also auch da, also eine erschreckende Erkenntnis für mich irgendwie so, aber genau, die aufgezeigt hat, dass es viel zu tun.
Ja, und das ist eben die Augen offen zu halten, ne? Und das treibt dich an. Ja. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Ich habe noch zwei Fragen zum Ende. Eine, gibt es eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe, auf die du gerne antworten würdest?
Ja, also ein bisschen habe ich es schon angedeutet, aber ich würde es gerne noch mal ausführen, weil ich es auch so ein bisschen einen augenöffnenden Aspekt finde. Ich hatte vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass genau die Unterschiede im gemeinnützigen Sektor so groß sind, dass es teilweise sehr uneffektiv ist, dass es da irgendwie dass der Marktmechanismus nicht greift und das irgendwie noch einmal verdeutlichen. Also ich hatte das mit dem Beispiel des Smartphones gebracht, sowas. Ja. Also es ist in der Marktwirtschaft ist es ja, also genau, in der Regel so, ich gebe einem Unternehmen Geld und kriege dafür irgendeinen gewissen Nutzen in Form einer Pizza, eines Smartphones, eines Haarschnitts, was auch immer. Und habe da mehrere Möglichkeiten zu beurteilen, ob das jetzt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Also tendenziell gibt es wahrscheinlich 1 Million Testberichte und Reviews und YouTube-Videos darüber oder sowas. Und auf der anderen Seite kann ich es aber auch einfach selber beurteilen. Sowas, ja. Also vielleicht kann man fool me once irgendwie, ja, okay, die Pizza schmeckt nicht irgendwie, nie wieder gebe ich dafür so viel Geld aus. Oder das, also von dem Hersteller kaufe ich mir nie wieder ein Smartphone oder sowas. Oder zu dem Friseur gehe ich nicht mehr. Weil ich kann halt selber sagen, ich weiß, wie viel ich ausgegeben habe, ich weiß, was ich für bekommen habe. Lohnt sich oder lohnt sich nicht. Brauche ich tendenziell auch keinen Experten mehr dafür. So, ja. Und das klappt halt im Spendenmarkt, im gemeinnützigen Sektor nicht, weil ich gebe zwar das Geld, aber das, worum es mir eigentlich geht, ist halt nicht, dass ich einen Nutzen bekomme, sondern halt Menschen oder Tiere in Not. Ja? Und was weiß denn ich, ob das jetzt für die sinnvoll ist, irgendwie sowas. Ja? Und auch die selber können es halt schwer beurteilen, weil wenn ich was geschenkt bekomme oder stark subventioniert bekomme oder sowas, so, dann nehme ich das. Aber vielleicht hätte ich viel lieber was anderes mit dem, hätte ich gewusst, wie teuer das ist, hätte ich gesagt, ey, hättet ihr doch lieber mir was anderes gegeben oder gebt mir mal selber das Geld, ich weiß besser als ihr dann in Europa oder sonst wo irgendwie, was ich brauche. Oder gerade bei Tieren was oder dem Klima, so, das redet ja mit mir nicht irgendwie und erzählt mir nichts über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja? Und das, was ich als Mensch, der Geld gibt, bekomme, ist ja de facto Werbung. Ja? Das wird dann mehr oder minder seriös aufbereitet oder sowas und da sind sicherlich auch Fakten und nicht nur Bilder unbedingt dabei oder sowas so, aber trotzdem de facto kriege ich halt nicht den Eigennutzen, den eigentlichen Nutzen, um den es mir geht, den kriege ich ja nicht irgendwie, deshalb kann ich das halt auch nicht ins Verhältnis setzen. Ja. Und das führt halt dazu, wie du es ja auch selber gesagt hast, dass Organisationen, die gute Marketing sind, sich sagen am Spendenmarkt oder im gemeinnützigen Sektor über Jahre oder Jahrzehnte behaupten, auch wenn die vielleicht mit dem Geld wenig oder sogar im schlimmsten Fall gar nichts bewirken. Also gar nichts, worum es mir eigentlich geht oder sowas. Aber die können das gut verpacken, irgendwie sowas. Ja? Und da gibt es also mehr oder minder 30 Beispiele. Und da meine ich jetzt gar nicht, dass das irgendwie schwarze Schafe sind, die das Geld veruntreuen oder sich selbst die Taschen vermachen, sondern die setzen einfach auf Maßnahmen, die irgendwie gut klingen, an denen sie irgendwie hängen, aber die einfach schlicht nichts bringen oder im Verhältnis einfach unglaubliche Verschwendungen sind oder sowas. Ja? Und das im For-Profit-Bereich würde da irgendwann der Markt das regeln und dann geht halt die Pizzeria pleite. Auf Dauer kannst du halt mit dem schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis dich nicht behaupten. Da kannst du auch ein bisschen tricksen, dies, das oder so. Aber auf Dauer wird das verschwinden, der Laden verschwinden. Und beim gemeinnützigen Sektor ist es nicht. Und das ist so eine der Erklärungen, auch warum es diese riesen Unterschiede gibt. Weil die Frage kriegen wir auch oft so, ja, jetzt zählt hier das eine ist 10-mal besser oder 50-mal besser, so das glaube ich nicht. Das ist doch Quatsch. So, das ist irgendwie ein Cherry-Pick-Beispiel oder sowas, aber nicht repräsentativ. Und ich glaube, es ist, also 100x mag jetzt nicht komplett repräsentativ sein, aber das ist ein Vielfaches, das ist nicht nur ein paar Prozent, sondern ein Vielfaches geht, das ist, glaube ich, repräsentativ. Und auch, wenn man in Deutschland helfen will, also da haben wir auch da gibt es Studien, die das aufzeigen. Genau, also das nur als Verständnis, und es lohnt sich halt, sich minimal zu informieren, und muss auch nicht über uns sein, da gibt es auch andere irgendwie, genau, da viel, viel mehr rauszuholen. Das ist der, also einerseits Erklärung, nochmal der Appell, ist da besser zu machen. Und da man es selber nicht beurteilen kann, macht es noch mehr Sinn, auf externe Gutachter zu hören. Das ist sozusagen unsere Arbeit. Wir versuchen, die besten Gutachter aus unserer Sicht zu finden und deren Empfehlung präsentieren wir dann bei uns. Aber gerne bei denen selber nachlesen. Die sind alle sehr transparent, legen offen, wie sie und warum sie denken und so weiter. Und wenn man sich da ein bisschen tiefer reinarbeitet, findet man auch noch andere, die wir jetzt nicht empfehlen, aber die teilweise auch sehr gute Arbeit machen. Irgendwie sowas, ja. Also genau, das ist die Frage, die ich noch beantworten wollte.
Super, vielen, vielen Dank. Und das ist wirklich eine ja, also ich wünschte, man könnte auch die Bekanntheit von Effektivspenden noch viel, viel mehr boosten. Aber ich glaube, dass wir trotzdem schon auf einem guten Weg seid. Immerhin habt ihr wie viel, 68 Millionen Euro bereits
Genau, wir haben jetzt knapp 68 Millionen Euro gesammelt. Also wir haben noch eine Organisation in der Schweiz, die quasi das Gleiche gemacht hat. Also umgerechnet Franken, Euro zusammengenommen sind jetzt. Also genau, nähern werden wir hoffentlich im Dezember die 70 Millionen Euro Marke knacken, was genau für mich ein glücklich und stolz macht. Aber genau, es ist noch eine Menge Luft nach oben. Also es sind noch Probleme auf der Welt, die nicht gelöst sind offensichtlich. So, und da brauchst du noch viel, viel mehr Unterstützung.
Ja, und das wäre die letzte Frage. Wo möchtet ihr hin und was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Gute Frage. Genau, wo möchten wir hin? Wir möchten halt einen noch viel größeren Beitrag leisten, genau die größten und drängendsten und schlimmsten Probleme auf dieser Welt zu lösen. Also zum einen, indem wir noch mehr Geld sammeln und das an tolle Organisationen verteilen. Andererseits natürlich hoffen wir auch, dass wir insgesamt, und da hilft, umso erfolgreicher wir sind, umso einfacher wird das, aufzuzeigen, dass oder sozusagen den gesamten Markt so ein bisschen zu beeinflussen. Weil, ich hatte vorhin so ein bisschen provokant gesagt, da wird dann mit dem armen Kind und der Fliege im Auge geworben. Und in der Tat ist es, glaube ich, sozusagen auch, also in vielen Hilfsorganisationen, die Leute sagen ja nicht so, mir ist egal, wie viele Leuten ich helfe oder ob das jetzt effizient ist oder nicht oder sowas. So, ja, die sind ja also wohlmeinende irgendwie Menschen. Aber teilweise unterliegen die zumindest gefühlten Zeichen, die denken, ich muss so werben, ich muss hier irgendwas mit der Ziege präsentieren oder das Patenkind oder irgendwas so und auf bestimmte Ansätze, und ich kann jetzt hier nicht mit irgendwelchen Entwurmungstabletten kommen, das ist unsexy, das will ja keiner so, ich muss hier Bäume pflanzen und andere Sachen machen, weil für was anderes spendet keiner. Und wenn dem strikt so wäre, dann würde ich auch sagen, ja, lieber ineffizient helfen als gar nicht oder uneffektiv. Aber wir versuchen aufzuzeigen, es gibt eine nicht zu unterschätzende Gruppe an Menschen, denen ist es wichtig, diese Effektivität wichtig. Die wollen halt mit jedem Euro möglichst vielen helfen, weil, also warum denn nicht? Irgendwie sowas so, ja. Und die sind auch bereit, da irgendwie mal eine Fußnote zu akzeptieren oder zumindest zu wissen, da gibt es eine, muss ja auch nicht jeder lesen oder sowas so, aber die es wertschätzen, wenn das Ganze sozusagen mit einem gewissen mit einer wissenschaftlichen Fundierung daherkommt. Irgendwie, ja? So, also sozusagen versuchen, diesen gesamten, dass mehr mit Wirkung geworben wird, irgendwie auf die Gefahren sogar, dass man so ein bisschen vielleicht hier und da auch ein bisschen kompetitiver ist irgendwie. Ja. Wir in anderen Branchen haben gesagt, wir sind besser als die Konkurrenz, wir haben ja die besseren Testzahlen, Ergebnisse, bessere Beschleunigung, was auch immer, Wirkungsgrad, so auch in den Hilfsorganisationen. Also dass der Wettbewerb darüber, also dass überhaupt ein bisschen mehr Wettbewerb stattfindet, weil Wettbewerb hat definitiv auch Vorteile. Genau, und da geht es ja nicht darum, also das ist ja nicht der Zweck einer NGO, sich selbst zu erhalten oder zu wachsen, sondern halt irgendwie Probleme zu lösen oder sowas. Und wenn sie dazu auf welcher Art auch immer beitragen, dann, genau. So, und eigentlich ist ja das Ziel jeder NGO, sich abzuschaffen, ein Problem zu lösen. Und danach, also bin ich auch gerne bereit, den Laden, also das wäre mein allergrößtes Ziel so, die dringendsten Probleme zu lösen, den Laden dicht zu machen, weil wird nicht mehr gebraucht. Und dann werde ich schon irgendwas finden.
Ja, das ist doch eine schöne Vision, ne? Auf die man hinarbeitet, die man vielleicht nicht ganz erreichen wird, aber es geht also, sehr, sehr stark in die Richtung.
Ja. Der Appell an alle Zuhörenden, macht mich arbeitslos, bitte.
Wir machen Sebastian arbeitslos.
Und macht mich arbeitslos. Genau. So, ich werde es euch danken.
Super. Auf welche Webseite gehen wir, damit du es nochmal nennen kannst?
Effektiv-spenden.org. Einfach zu merken oder effektiv spenden googeln. Da sollten wir dann auch ganz oben auftauchen. Genau.
Wunderbar.
Und vielleicht nochmal auch ganz klar zu sagen, wer das jetzt interessant findet, aber völlig nachvollziehbarerweise noch eine Menge Fragen hat, vielleicht auch hier und da skeptisch ist oder vielleicht auch eine besonders große Summe spenden will und das jetzt nicht einfach irgendein Formular loswerden will und dann irgendwie vielleicht noch eine E-Mail bekommt und sonst nicht mehr so viel hört. Kontaktiert uns gerne. Wir bieten auch kostenlos Spendenberatung an, greifen immer gerne zum Telefon oder springen auf einen Videochat oder man kann uns auch in unserem Büro besuchen oder sowas. Oder wir helfen auch gerne, dadurch Mittelsmann zu sein, um entweder mit den Organisationen, die wir empfehlen, in Kontakt zu kommen oder auch den Evaluatoren, wenn man da nochmal genau nachfragen will und richtig ins Detail einsteigen will oder sowas. So, das muss nicht alles über uns gehen. Also genau, meldet euch und spendet.
Wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich, Sebastian, für das super tolle Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt und ja, hoffe, dass wir dich dann demnächst noch arbeitslos bekommen.
Ja, ich danke dir und genau, ich tue mein Bestes.
Das war Sebastian Schwieker, Co-Founder von Effektivspenden. Ich hoffe, die Folge konnte dich dazu inspirieren, über das Thema Spenden nachzudenken und möglichst effektiv das Thema zu unterstützen, das dir wichtig ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge.